Ja, herzlich willkommen zu den digitalen Medien. Unser Thema ist nach wie vor Licht, Farbe und Bilder. Und zu den Bildern zunächst mal Standbilder gibt es heute die ganze Vorlesung noch. Und in der nächsten Woche wird es noch einen kleinen Nachklapp dazu geben. Eine Fortsetzung des Ganzen, insbesondere was hier unter 6.5 steht. Weiterentwicklungen bei der Bildkompression, das wird sich in die nächste Woche reinziehen. Und dann wird Thema in der nächsten Woche auch Bewegtbild noch sein, also Video auf gut Deutsch. Und damit sind wir dann mit den allerwichtigsten dieser Medientypen mal durch, auch mit den Kompressionsverfahren dafür. Ja, also wo stehen wir denn jetzt? Wir haben uns angeschaut, Grundlagen über Licht und Farbe, was passiert eigentlich physikalisch, ist das Wahrnehmungssystem des Menschen dafür? Und auch ein bisschen angeschaut, welche Konsequenzen das haben soll. Dann haben wir uns Farbmodelle angeschaut, ganz gründlich. Wie kann ich Farben und Helligkeitswerte speichern? Was gibt es da für Möglichkeiten, das in Zahlen zu übersetzen? Und wir haben dann angefangen, uns mit Rasterbilddatenformaten zu befassen und insbesondere mal so Grundbegriffe angeschaut. Also was ist eine Auflösung und was ist die Farbtiefe, was kommt dabei raus, wie liegt die Größe eigentlich eines Bilds fest, wie kann man die beschreiben? Solche Fragen und haben angefangen uns zu überlegen, wie kann ich Rasterbilddatenformate sozusagen speicherplatzeffizient ablegen, habe also Paletten zum Beispiel diskutiert. Und jetzt geht es dann so langsam in das Hauptthema rein, verlustbehaftete Kompression für heute, aber kurz bevor wir da einsteigen, noch ein bisschen sozusagen zur Abrundung ein bisschen was über verlustfrei komprimierende Formate, und zwar richtig Dateiformate, die man so trifft. Bis jetzt waren es ja so Grundlagen irgendwie, da habe ich was erzählt über Paletten, aber wo die genau eingesetzt werden, war nicht ganz klar. Und jetzt kommen also ganz konkrete Dateiformate. Ich habe da auch ein Buch angegeben, in dem man nun über Dateiformate was nachlesen kann, das allerdings vorwiegend ganz stark bei den der verlustbehafteten Kompression auch erklärt. Ja, was sind denn so verlustfreie Dateiformate für Bilder? Eins haben wir schon so ein bisschen andiskutiert, das ist dieses TIFF, Tagged Image File Format. Das stammt ja historisch von der Firma Elders, die heute keiner mehr kennt, ist alles bei Adobe gelandet. Ist ein Format, das aus dieser großen Familie dieser Image-File-Formate kommt, dieser Tagged-File-Formate. Wir hatten ja schon RIF und AIFF, wir hatten also verschiedene Sachen auch im Audiobereich. Das ist eigentlich eine sehr flexible Geschichte. Sie können in diesem Format, eben weil man die Möglichkeit hat, mit einem Header einen bestimmten Abschnitt einzuleiten und dann einen beliebigen Datenblock danach zu setzen, können Sie verschiedenste Dinge gleichzeitig ablegen, insbesondere zwei Versionen des gleichen Bilds. Was man also mit dem TIFF sehr gerne macht, ist, dass man so ein Preview, so ein Thumbnail, ein kleines Bild ablegt und das hochaufgelöste Bild dann dahinter, was natürlich sehr angenehm ist, zum Beispiel, wenn man nach Bildern sucht, dass man ein kleines Bild, wenn es entsprechend unterstützt wird von der Browser-Software oder vom Betriebssystem, dass man dann eben gleich ohne lange Wartezeit sieht, was ist das für ein Bild und dort schnell auswählen kann. Es kann auch eine ganze Menge Zusatzinformationen speichern. Typischerweise ist es ja das Format, in dem man aus einem Scanner zum Beispiel abspeichert und mit welchen Parametern gescannt wurde und Datum und sowas kann man damit ablegen. Es ist prinzipiell möglich, dort zu komprimieren, aber man kann natürlich auch vollkommen unkomprimiert ablegen. Es ist keine Unterstützung für verlustbehaftete Kompression da, sondern Sie können nur verlustfreie Kompression machen. Ja, die Struktur müssen wir vielleicht nicht letztlich genau anschauen. Im Prinzip ist es wie immer, man hat einen Header, der die Datei einleitet und man hat eine Liste von sozusagen Bildern, die da drin sind. Das sind ja, wir haben gesagt, es können mehrere Bilder sein, insofern sind das so Verzeichnisse, wo ich dann eben auch wieder im Prinzip einen Datenbereich habe, der mit einem Header anfängt. Letztlich ist es bei diesen Formaten, wenn man mit denen umgeht, ja immer so eine Sache, was muss ich denn eigentlich im Detail wissen? Es kommt ja ein bisschen darauf an, was Sie vorhaben. Also wenn Sie vorhaben, wirklich ein Programm zu schreiben, das das Dateiformat einliest, dann müssen Sie natürlich wirklich alles wissen. Dann müssen Sie in die Spezifikation von dem Dateiformat reinschauen. Das passiert aber ganz selten. Meistens haben Sie irgendwelche Bibliotheken, die Ihnen helfen, die Sachen einzulesen, dann können Sie eine fertige Funktion benutzen, das zu lesen. Also ist das, was wir eigentlich brauchen, eher, dass wir es zunächst mal einordnen können, dass wir also grob wissen, TIFF, da, was ist denn das? Das ist vermutlich ein Bildformat und es ist kein verlustbehaftetes Bildformat. Dass man da eine grobe Orientierung hat, wenn man es nicht weiß, muss man es halt nachschlagen. Es gibt, wie gesagt, viele, viele Bildformate, keine Chance, die alle auswendig zu wissen. Aber das hier ist so bekannt, dass man es meistens schon irgendwie erwartet, dass jemand das kennt. Ja, und dann muss man natürlich auch, wenn irgendwelche Parameter-Dialoge auftauchen, irgendwo beim Speichern, muss man wissen, was das Ganze eigentlich heißen könnte. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, also diese eine Datei, die wir das letzte Mal schon angeschaut hatten, das Beispiel genommen haben, das ist eine TIFF-Datei. Ja, wenn ich jetzt in irgendeinem Bild-Konvertierungsprogramm, also das ist so ein sehr flexibles Konvertierungsprogramm, das ich jetzt schon ein paar Mal benutzt habe, was abspeichern will, dann kommt dieses Spiel mit den Optionen natürlich ins Spiel. Zuerst mal ist es vielleicht eine Geschichte, die man sich bewusst machen muss. TIFF ist eben ein Grafikformat und es gibt relativ viele. Das ist jetzt bloß, ist auch nicht ganz aktuell, dieses System. Einfach ein Grafikkonverter, der so die wichtigsten Dateiformate unterstützt. Das heißt, das war das, was ich vorher gesagt habe, sich die alle zu merken, ist relativ sinnlos. Das ändert sich auch immer mal wieder. Also insofern zuerst mal das richtige Format finden. Ja, und dann ist es eben die Frage, was bedeutet das, was jetzt hier in Optionen angeboten wird? Und wenn Sie ein gewisses Basiswissen haben, dann können Sie mit diesen Optionen sinnvoll arbeiten. Wenn Sie das nicht haben, dann verlieren Sie sozusagen gewisse Fähigkeiten dieser Software, die Sie gar nicht richtig nutzen können. Ich habe jetzt einfach bei der Software das Beispiel mal genommen. Da ist zum Beispiel ganz wichtig hier eine Auswahl, was ich an Kompression einstellen kann. Ich kann also nicht komprimieren. Das ist der Standard. Oder ich kann Bits packen, dann steht dahinter RLE. Und wenn man jetzt die Basisinformation aus unserer Vorlesung kennt, dann weiß man, was die Leute mit RLE meinen könnten, nämlich Run Length Encoding, Lauflängenkodierung. Ja, das war die Geschichte, wo wir gesagt haben, wenn eine Ziffer zum Beispiel sich 10-mal wiederholt, dann schreiben wir bloß die Ziffer hin und den Index dafür, dass die 10-mal da ist. Das wird hier ein bisschen effizienter gemacht, indem nicht Zeichen abgelegt werden, sondern das in Worte reingepackt wird auf Bit-Ebene. Das ist also dieser Pack-Bits-Algorithmus. Und man sieht also, es ist ein Kompressionsverfahren und es ist ein relativ einfaches, ein ganz schnelles Kompressionsverfahren, das eben im Wesentlichen ganz gut zuschlägt, wenn Sie gleichmäßige Folgen von der gleichen Information haben, sprich Farbflächen oder so. Also wenn Sie das Basiswissen haben, dann können Sie jetzt an der Stelle sogar schon sehen, na, also dieses Bild vielleicht, ja, das ist sogar so eins, wo relativ viele gleichartige Farbflächen sind, da könnte es durchaus möglich sein, mit dem Run-Length-Encoding schon was rauszuholen. Ja, und dann gibt es weitere Kompressionsalgorithmen, zum Beispiel LZW ist einer, den wir eben auch kennen, den kann man darauf anwenden. LZW mit Prediction, das werden wir uns gleich nochmal anschauen, was das ist. Also eine prädiktive Variante von LZW. Und dann noch zwei Kompressionsalgorithmen, die wir nicht näher angeschaut haben, die aus dem Telekommunikationsbereich eigentlich kommen, CCITT. Aber man sieht schon, mit dem, was wir sozusagen an Basisinformationen hier lernen, kann man, wenn man jetzt irgendwo in so eine Situation reingeschmissen wird, da irgendwelche Parameter einzustellen, wenigstens schon mal ein Stückchen mehr verstehen, wovon hier überhaupt die Rede ist. Und das ist eigentlich die Geschichte, um die es geht, wenn Sie Informatik oder Medieninformatik studieren. Sie haben nie eine Chance, sich alle diese Details genau zu merken, welche Kompressionsverfahren gibt es jetzt, welche Parameter genau gibt es jetzt in welchem Format. Aber Sie sollten eben in der Lage sein, sich zu orientieren. Und wenn Sie jetzt hier zum Beispiel sehen, hoppla, da gibt es dieses CCITT-Kompressionsverfahren, dann ist es ja auch nicht so schwer, danach nochmal irgendwie zu googeln oder so und sich darüber klar zu werden, was jetzt das genau ist. Damit komplettieren Sie Ihr Wissen an der Stelle. Ja, was auch noch vorkommt hier ist zum Beispiel das, was ich erklärt habe über die verschiedenen Rechenarchitekturen und die Bitreihenfolge im Byte von oben nach unten, von unten nach oben, also das, was ich mit Big Endian und Little Endian erklärt habe. Und Sie sehen auch, dass es bei Schwarz-Weiß-Bildern zwei verschiedene Interpretationen gibt, die hier sehr schön beschrieben sind, die man dort einstellen kann. Was natürlich dann auch in den Meta-Informationen der Datei so gespeichert wird, dass das wieder auslesende Programm, wenn es zumindest das Dateiformat voll unterstützt, tatsächlich auch weiß, welche Konvention benutzt wurde. Ja, ich tue den Dialog vielleicht nochmal verewigen. Geht das? Nee, mag nicht. Ja. Okay, ich habe versucht, den noch in den Podcast reinzukriegen, aber das scheint bei den Dialogen nicht wirklich zu funktionieren. Ah, da unten. Okay. Zu dem TIFF-Format, denke ich, gibt es weiter nichts zu sagen. Und andere Formate jetzt im Detail durchzugehen, ist dann auch vergleichsweise ein bisschen langweilig. Aber zu erwähnen eben ist ganz bestimmt das Bitmap-Format, das Windows unterstützt, das vergleichsweise sehr simpel ist, das tatsächlich mit einer Farbtabelle schon arbeitet. Und dort sieht man, es ist eigentlich ganz ähnlich. Sie haben es hier auch ein paar einfache Kompressionsverfahren, die unterstützt werden, nämlich RLE4 und RLE8 heißen die. Und auch da kann man jetzt wieder sagen, das müssen wir eigentlich nicht wirklich wissen, sondern wir können hierbei, wenn wir jetzt in der Praxis das treffen und sagen, wir wollen jetzt das gleiche Bild zum Beispiel in Windows BMP ablegen, dann sieht man hier eben den Dialog. So, und jetzt. Bringen das vielleicht doch noch hin. Sieht man diesen Dialog, in dem in dem eingestellt werden kann, was ich an Parametern habe. Das ist in dem Fall extrem simpel. Kompression, keine RLE4, RLE8. Ja, was ist RLE4 und RLE8? Das steht hier nochmal. RLE4 heißt, dass wir eben 4 Bit, also ein Halbbyte benutzen, um die Lauflängenkodierung zu machen, und RLE8 heißt, dass wir 2 Bytes so, benutzen. Also 8 Bit, ein ganzes Byte, genau. 2 Bytes, beziehungsweise Halbbytes, naja. Die Idee ist dabei, dass wir in den letztlich auf der Byte-Ebene diese Lauflängenkodierung machen. Das ist vielleicht nochmal ganz nützlich, sich das klar zu machen. Nehmen wir also jetzt die Version RLE8, bei der es ganz klar 2 Bytes sind. RLE4 heißt, dass es 2 Halbbytes sind, also insgesamt ein Byte, so ist das gemeint. Also bei den 2 Bytes ist es so, dass Sie 8 Bit im ersten Byte haben, natürlich 8 Bit im zweiten. Und das zweite Byte ist der Index in die Farbtabelle. Wir haben uns ja das Prinzip mit den Paletten schon mal klar gemacht. Das heißt, bei einem Bild habe ich jetzt natürlich, wenn ich Lauflängenencoding mache, nicht irgendwie einen ASCII-Code für irgendwelche Buchstaben, sondern ich habe einen Farbton und der wird beschrieben als ein Index in der Farbtabelle. Da habe ich so 256 Werte, die ich ansprechen kann in meiner Palette. Das sind nur die jeweils vorkommenden Werte und die stehen in der Palette natürlich dann mit ihrem vollen Rot-Grün-Blau-Wert drin. Und das erste Byte, das sagt mir, wie oft die hintereinander vorkommen. Anzahl der Pixel, die nun genau diesen Wert haben. Das heißt, dieses ganze Problem, das wir auch bei der Lauflängenkodierung hatten, wie unterscheide ich denn zwischen dem Buchstaben und der Zahl, die sozusagen die Anzahl der Buchstaben angibt, das löst sich in dem Fall so praktisch auf, weil das Format, in dem die Datei abgelegt wird, ist einfach so, dass immer 2 Byte hintereinander stehen. Das heißt, ich kann mir die geraden Bytes und die ungeraden Bytes immer raussuchen. Und wenn ich das die ungeraden Bytes habe, dann sind das die Anzahlen jeweils und das gerade Byte dahinter jeweils ist der Farbwert, der da steht. Das heißt, Sie haben auf Dateiebene natürlich binär ausgerichtete Formate, die auch jetzt nicht so einfach zu lesen und zu schreiben natürlich sind, mit den Read- und Write-Befehlen, diese so Printline oder was Sie sonst so kennen, Write-Line, was Sie aus Programmiersprachen kennen, sondern Sie müssen dann wirklich eine binäre Ein-Ausgabe benutzen, wenn Sie solche Dateien lesen oder schreiben wollen. Gott sei Dank machen das Bibliotheksroutinen meistens für Sie. Und Sie sehen, dass vieles, was man so in den, vom Konzept her mal gelernt hat, dass sich das natürlich ein bisschen anders dann abbildet letztlich auf dem Dateiformat, dass aber trotzdem dieses allgemeine Konzept bleibt. Und was man auch sieht, ist, dass Windows BMP jetzt vergleichsweise ein einfaches Format ist im Vergleich zu dem TIFF. Ja, jetzt möchte ich ein Format vielleicht ein bisschen näher noch, oder zwei Formate ein bisschen näher anschauen, die gerade im Webbereich eine gewisse Rolle spielen. Und zwar sind das das GIF und das PNG. Also GIF ist ein Format, auch ein verlustfreies Bildformat, das eine relativ große Bedeutung hat, weil sehr viele der insbesondere kleinen Webgrafiken, die Sie finden, da drin abgelegt sind. Das hat auch eine lange Geschichte hinter sich. Sie sehen, es ist 20 Jahre alt, 1987 eingeführt und dann nach ein paar Jahren leicht modifiziert worden. Also die Version, die wir jetzt haben, ist normalerweise GIF 89a, also eine Version von 1989. Und das Kernstück von dem GIF ist eigentlich eine Kompression mit dem LZW-Algorithmus. Darum haben wir uns den auch so gründlich angeschaut. Und wir haben auch eine Palette mit 256 Farben in dem Bild drin. Was schön ist und was wir uns gleich auch noch anschauen werden, ist, dass Sie in GIF die Möglichkeit haben, die Anzeige verschachtelt sozusagen zu machen, interlaced, dass Sie also nur einen Teil des Bildes zuerst mal anzeigen. Und es gibt auch Animationen, schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ja, der Zweck von dem GIF ist, dass wir es mit wenig Speicheraufwand kleine Dateien mit, sagen wir mal, so Icons oder Gestaltungselementen problemlos ablegen können, also die berühmten Pfeile und sonstigen dekorativen Hilfsmittel, bestimmte Formen von Buttons auf Webseiten, sowas, das sind sehr häufig GIF-Grafiken. Man kann theoretisch natürlich auch ein Bild als GIF konvertieren und ablegen, das geht im Prinzip. Allerdings ist das nicht der Zweck, wofür das GIF zunächst mal gemacht ist. Insbesondere, weil sie eben auch so einen geringen Farbumfang haben. Jetzt hat das GIF ein ganz interessantes Problem, das eher historisch ist, aber vielleicht ein Beispiel auch ist, das beleuchtet, wie nun verschiedenste Entwicklungen sozusagen da zusammenwirken, um jetzt unser Repertoire an Dateiformaten zu beeinflussen. Ja, da gibt es einen LZW-Algorithmus, das habe ich schon gesagt, und zwar eine spezielle Variante davon, der ein patentiertes Verfahren benutzt. Und dieses Patent dafür, das hat eine Firma, die gar nicht mehr so wichtig ist heutzutage, Unisys, eingereicht und hat die Rechte daran. Und 1999 hat Unisys gesagt, irgendwie, wir wollen damit Geld verdienen und hat angekündigt, dass sie ihre Lizenzrechte für dieses Patent auch wirklich umsetzen wollen. Das war ein ziemlicher Aufschrei dann letztlich, weil das Web ist voll mit GIF-Grafiken. Inzwischen dürfte das wahrscheinlich für Sie irgendwie gar nicht mehr wahrnehmbar sein, aber ums Jahr 2000 rum war es so, dass auf ganz vielen Webseiten so Banner drauf waren, diese Webseite ist GIF-frei und irgendwie Initiativen ganz schnell gestartet wurden, um dieser Patentforderung oder Lizenzgebührenforderung irgendwie auszuweichen. Und insbesondere ein Ersatzformat für das GIF zu schaffen, das eben von dieser Anforderung irgendwie frei ist. Die Bewegung war so stark, dass Unisys sehr schnell eingesehen hat, dass das nichts bringen wird, weil eben dann diese letztlich lizenzbedrohten GIFs halt ganz schnell verschwinden werden und sie dann ihre Lizenzgebühren letztlich doch nicht in großem Umfang kriegen. Deswegen hat sich's dann so eingebürgert, dass das die wieder aufgegeben haben, diese Lizenzforderungen zu machen, dass die GIFs nach wie vor im Web sehr präsent sind. Aber was man so sieht, ist, dass es da eben schon eine ganz dynamische Entwicklung gibt und dass insbesondere Patente und Lizenzrechte natürlich eine wichtige Rolle spielen. Ein zweites Beispiel ist ja die arithmetische Codierung, die wir angeschaut haben, die sehr schön ist, aber deswegen wegen Patentrechtsfragen nicht eingesetzt wird, selten eingesetzt wird. Ja?
Und PINGs auch Animationen erstellen?
Meines Wissens nicht. Nö, aber erstens mal, wir kommen zu den Animationen nochmal gleich. Erstens mal sind die Animationen bestimmt nicht das wichtigste Feature von GIF. Und zweitens gibt es andere Technologien, die die Animationen ersetzen in deutlich sagen wir, wirkungsvollerweise, nämlich die Swift-Files von Adobe Flash und andere Dinge auch, also zum Beispiel SVG mit JavaScript. Also es gibt durchaus Alternativen zu den Animationen. Und das, wenn Sie das Ping anschauen, haben die den Schwerpunkt, schauen wir uns gleich an, Schwerpunkt auf andere Dinge gelegt. Aber mir kommen beide Themen, sowohl Animationen in GIF als auch das Ping, kommen gleich nochmal. Ja, also was ist so ein GIF? Erstens mal ist es, wie gesagt, ein palettenbasiertes Format. Das heißt, Sie haben eine Palette von 256 Farben. Sie können in einer GIF-Datei mehrere Bilder drin haben. Das hängt mit dem zusammen, was er gerade gesagt hat, dass GIF unter anderem die Möglichkeit hat, Animationen abzulegen. Das heißt, Sie können Phasenbilder sozusagen von einem Ablauf ablegen. Es können aber auch Bilder sein, die nicht unbedingt hintereinander abgespielt werden müssen. Diese Farbtabellen, da fragt man sich natürlich, gelten die für alle Bilder oder gelten die nur für ein Bild? Es ist tatsächlich so, dass beides gibt. Es gibt eine globale Farbtabelle für alle in der Datei abgelegten Bilder und es gibt für die einzelnen Bilder gibt's lokale Farbtabellen. Auch eine Prioritätsregelung, also zunächst mal wird die lokale angeschaut und dann erst die globale. Sie können auch so etwas wie eine Hintergrundfarbe definieren und es gibt eine Reihe von Spezialdingen, also zum Beispiel ist die Reihenfolge der Einträge in den Tabellen nicht beliebig, sondern die ist nach Häufigkeit sortiert. Das heißt also, wenn man sequenziell in der Tabelle sucht, eben relativ kurze Suchfolgen gibt, weil man eben die Farben, die man häufig braucht, mit ganz wenigen Schritten darin findet. Da kann man jetzt viel über das GIF weiter diskutieren. Ich hatte in früheren Versionen der Vorlesung das auch noch deutlich ausführlicher, will das aber jetzt gar nicht so im Detail machen. Ich will bloß ein paar Features rausgreifen, die wirklich auch praxisrelevant sind. Eins davon wird dann die Animation kurz sein. Aber vielleicht noch wichtiger ist die Transparenzfarbe. Also in dem GIF, in der Version, die man heutzutage benutzt, kann ich eine Farbe als transparent kennzeichnen. Das ist interessant, dass das kein Alpha-Kanal ist. Es ist wirklich so, dass eine Farbe in der Palette ist. Wir haben irgendwie die Palette mit allen den Farben, die in dem Bild vorkommen. Und eine von denen nehme ich und sage, das ist meine Transparenzfarbe. Das heißt, diese Farbe wird nicht mehr als Farbe angezeigt, sondern da, wo diese Farbe normal wäre, da scheint das Bild durch und es kommt komplett der Hintergrund durch. Also ich habe keine Möglichkeit, sozusagen den Hintergrund zu 50% durchscheinen zu lassen und das mit der Farbe zu mischen. Das wäre ein Alpha-Kanal. Und ich habe auch nur genau diese eine Farbe, die ich verschwinden lassen muss. Und die einzige Möglichkeit, in dem Bild zu markieren, was dann tatsächlich transparent werden wird, ist, dass ich das sozusagen in dieser einen Farbe einfärbe, die dann meine Transparenzfarbe wird. Ich werde das dann mit, auch nochmal praktisch vorführen. Also wenn Sie sich jetzt dieses Bild irgendwo aus dem Microsoft Bilderkatalog zu PowerPoint kommt, das, wenn Sie sich das als Basis vorstellen, das ist ein GIF-Bild, und jetzt wird diese grüne Hintergrundfarbe, die da drin ist, als Transparenzfarbe ausgezeichnet und Sie legen das Bild hier drüber, dann passiert das, was hier rechts dargestellt ist. Das heißt, da, wo das Originalbild grün war, dort ist es durchsichtig und da schaut der Hintergrund durch. Und da, wo eine andere Farbe im Originalbild verwendet wird, da liegt natürlich das Bild sozusagen auf dem Hintergrund. Das ist ein sehr einfacher Mechanismus, der an vielen Stellen sehr praktische Anwendungen hat. Also der Klassiker ist natürlich, dass Sie irgendwelche Firmenlogos oder auch solche Pfeile, von denen ich vorher gesprochen habe, irgendwelche Ornamente in der Gestaltung von der Webseite, dass Sie die wirklich frei auf den Hintergrund stellen können und sie nicht irgendwie einen rechteckigen Rand drum haben, sondern dass eben direkt, wo das, sagen wir, der Pfeil aufhört, eben dann die Hintergrundfarbe, das Hintergrundmuster durchschaut. Also das ist zunächst mal eine sehr praktische Sache und deswegen wird das GIF auch sehr fleißig benutzt, nach wie vor. Ich kann es auch nochmal praktisch vorführen. Machen wir unser Blümchen hier zu und ein GIF-Bild auf, wenn wir eins finden. Ich glaube, das, ja. Also das ist jetzt dieses Bild, das wir im dieses Bild, das wir vorher gesehen hatten. Und hier ist dieses Hilfsmittel, mit dem ich die Transparenzfarbe auswählen kann. Und Sie sehen, was ich jetzt habe hier, ist ein Element, das unterstützen viele Bildbearbeitungsprogramme bei GIFs. Das schaut aus so wie ein Zauberstab, da ist noch ein T dran, also welches Icon wirklich benutzt wird für dieses Werkzeug, das ist Geschmackssache. Das mit dem T ist aber relativ verbreitet. Und ich kann jetzt in dem Bild mir eine Farbe raussuchen. Ich habe jetzt den Hintergrund rausgesucht, das Grün. Damit ist das Grün weg und stattdessen so ein graues Muster. Wenn ich jetzt auf diese Tafel hier gehe, dann ist der Hintergrund in seiner Farbe wieder da. Wenn ich auf das Gesicht gehe, dann ist die Farbe von der Tafel natürlich wieder da. Und wenn ich jetzt dieses Bild hier in der neuen Version sichere, was ich jetzt gemacht habe, ich habe, ja, ruhig ersetzen, ich habe genau diese Fläche, die hier diese Tafel darstellt, habe ich als transparent ausgezeichnet, wobei man aufpassen muss, eigentlich habe ich nicht die Fläche selber, sondern die Farbe, die diese Tafel hat, als transparent ausgezeichnet. Sollte also rein zufällig irgendwo anders, was weiß ich, auf dem Stuhl oder so, nochmal was vorkommen, was genau die gleiche Farbe hat, dann ist es jetzt mit transparent geworden. Also das ist eine Sache, die man sich bewusst machen muss. Und ich kann jetzt natürlich dieses Bild in PowerPoint versuchen nein, machen wir es nicht mit PowerPoint, machen wir es mit einem anderen Programm, sonst wirft mich der Podcast wieder raus. Und es ist vielleicht auch ganz interessant, dass Sie das mit Word sehen. Ich kann das Bild jetzt in ein beliebiges anderes Anwendungsprogramm einbinden und damit sozusagen arbeiten, dass das über den sozusagen mit dem Hintergrund zusammenarbeitet. Also jetzt, wenn Sie in Word jetzt einfach irgendeinen Text schreiben, machen wir vielleicht auch nochmal größer. So, jetzt haben wir also hier einen Text. Ich füge in Word ein Bild ein und natürlich dieses Bild, das wir jetzt gerade gemacht haben. Was war das? Das war ein GIF-Bild. Test 3 hieß das, in dem wir das genau, man sieht hier noch, dass das eigentlich dieses Bild mit der Tafel ist. Aber in dem haben wir die Tafel als transparent gesetzt, hoffentlich jedenfalls. Und jetzt muss man natürlich dafür sorgen, dass das auch da ist es, tatsächlich mit dem Text überlagert werden kann. So, das heißt, wenn Sie das jetzt in Word sozusagen auf den Text legen, dann sehen Sie genau diesen Effekt. Sie haben überall da, wo das Bild normal liegt, natürlich das Bild einfach im Vordergrund. Aber da, wo diese Tafel ist, da schaut dieser Text durch. Ja, das waren ja lauter Cs. Und man sieht, genau in dem Bereich der Tafel kommt eben der Hintergrund, der Text selber, den wir jetzt in der Textverarbeitung geschrieben haben, durch. Und natürlich könnte ich ein beliebiges anderes farbiges Element so transparent machen. Was ich damit eben bloß zeigen will, ist, es ist ein Mechanismus, der natürlich praktisch ist für Webseiten, der aber ganz generell einfach mit dem Dateiformat GIF zu tun hat und jedes Programm, das in der Lage ist, das GIF irgendwie zu importieren, damit was zu machen, also zum Beispiel auf Microsoft Word, muss das natürlich richtig verarbeiten, dass es die Transparenzfarbe eben entsprechend interpretiert, zum Beispiel hier, wenn man das Bild auf einen Text drauflegt. Ja, ich denke, zur Transparenzfarbe ist das relativ klar. Ein zweites Feature, das GIF so ein bisschen eigentlich als erstes Format in die eingeführt hat, zumindest im breiten, auf breiter Front für die Webprogrammierer, Webgestalter, ist, dass man die Bilder versucht, mit einer subjektiv kurzen Ladezeit aufzubauen bei Webgrafik. Das hat sich heutzutage weitestgehend erledigt bei dem GIF, weil die GIF-Bilder typischerweise nicht groß sind, die Bandbreiten wesentlich besser geworden sind, die Rechner schneller sind. Dadurch ist das bei GIF eigentlich kein Thema mehr, aber Sie wissen ja, GIF ist eben 87 entstanden, das heißt, da reden wir von Zeiten, wo die Leute über Telefonmodems, viele noch über Akustikkoppler, also was wirklich sozusagen über Piepse, über die normale akustische Telefonleitung übertragen wurde, die Daten aufs Internet zugegriffen haben oder auf andere elektronische Medien. Und da war das natürlich sehr wohl ein Thema, dass man eine Grafik zuerst mal grob erkennen kann und die erst schrittweise verfeinert wird. Und diesen Effekt hat dieses Interlacing. Also hier wird es unten ganz deutlich bildlich dargestellt. Ich kriege zuerst also einen groben Eindruck, was das Bild ist, und das wird dann schrittweise immer besser. Und das kann man sich so vorstellen, dass wenn man jetzt den Zeilenaufbau anschaut, das wird allerdings in beiden Dimensionen gemacht, also im ersten Durchlauf nehme ich bloß jede achte Zeile, ich nehme die Zeile 0 und die Zeile 0 plus 8 und dann immer plus 8 weiter. Im zweiten Durchlauf fange ich in der Mitte zwischen diesen Zeilen 0 und 8 an, nehme da jetzt so die vierte und da auch im achter Abstand. Im dritten Durchlauf versuche ich dann sozusagen das aufzufüllen, die Lücken, die da bleiben, fange der vierten Zeile an, fange der Zeile 2 an und mache es aber in einem halben Abstand schon, also jede vierte Zeile. Und dann bleiben, wenn man sich das aufmalt, bleiben eben gerade, ist jede zweite Zeile sozusagen gefüllt und es fehlt noch die Zeile 1, dann fülle ich den Rest entsprechend auf. Dann habe ich sozusagen komplett alle Zeilen angezeigt. Natürlich ist es so, wenn man jede achte Zeile beginnend in Zeile 0 sagt, dann heißt es nicht, dass bloß diese Zeilen angezeigt werden, sondern der ganze Bereich, alle diese acht Zeilen werden als ein grober Block angezeigt mit dem gleichen Wert, was man hier sieht. Das sind also dann letztlich im Effekt acht Blöcke zunächst mal, die von dem Bild angezeigt werden. Und die Blockgröße, die verkleinert sich immer mehr, bis dann die komplette Detaildarstellung des Bildes da ist. Da ist eigentlich nichts anderes, als dass die Übertragungsreihenfolge der Information sozusagen so gewählt wird und auch die Anzeige entsprechend so gemacht wird, dass man eben mit einer partiellen Information aus dem Bild schon was anfangen kann, um dieses Phänomen zu erzeugen, dass es zunächst mal schrittweise angezeigt werden kann. Das ist ganz extrem wichtig bei allen Daten, die übers Netz übertragen werden oder sonst irgendwie in einem Missverhältnis zwischen dem Datenkanal und der Datenmenge stehen. Und sowas finden Sie an vielen Stellen, also auch bei verschiedensten Streaming-Formaten ist das ganz wichtig, dass man sozusagen ja, den optischen Fluss irgendwie nicht abreißen lässt, dass man wirklich möglichst schnell was anzeigt und nicht dieses berühmte Fragezeichen oder sowas, da ist noch kein Bild und das erst schrittweise nachlädt, sondern zuerst schon mal schnell was zeigen kann. Ja, da hatte das GIF also auch schon einen relativ schönen Mechanismus dafür. Dann hat das GIF natürlich einen LZW-Algorithmus, den haben wir ausführlich angeschaut, den Algorithmus brauche ich Ihnen nicht erklären, aber es ist vielleicht nochmal, so ähnlich wie ich vorher das RLE abgebildet habe, ganz interessant sich anzuschauen, was jetzt LZW wirklich heißt, wenn ich es auf Bilder anwende. Also wir haben ja LZW angeschaut für Texte und da waren irgendwie ASCII-Texte halt da, haben so einen ASCII-Zeichensatz benutzt und haben dann gesagt, okay, die Standardbelegung, Vorbelegung mit irgendwelchen Indizes ist durch den ASCII-Code gegeben. Es war ganz gut, um das mal zu lernen und einfach Beispiele hinzuschreiben. Bei Bildern habe ich natürlich keine ASCII-Codes. Ganz klar, da habe ich letztlich einfach irgendwelche Farbwerte. Und dort ist die Startbelegung der LZW-Code-Tabellen einfach durch diese Tabelle, durch diese Palette gegeben. Ja, dort haben Sie ja im Prinzip eine Farbtabelle, in der eben zunächst mal einzelnen Werten konkret aufgelistet sind. Und wenn ich in den Datenbereich was eintrage, dann ist es so, dass ich einen Index aus der Farbtabelle nehme. Diese Indizes, die sind 8 Bit in der Regel, haben 256 Werte. Und das ist also dann praktischerweise eben genau ein Byte. Und wenn ich weitere Indizes habe, das war jetzt bei unserem ASCII-Beispiel, war das so, dass wir gesagt haben, also wir nehmen irgendeine Zahl oberhalb des Endes von unseren ASCII-Werten und von da aufwärts vergeben wir neue Werte zusätzlich. Das macht man hier so, dass man nun ja in so einem Wort, das wir dort abspeichert, eben sagt, es gibt eine bestimmte Bit-Anzahl, meistens 8 Bit, die repräsentieren wirklich die direkte Einträge in die Farbtabelle. Und dann gibt es zum Beispiel das 9., 10., 11. und 12. Bit obendrauf. Wenn ich die variiere, dann habe ich neue Einträge erzeugt, die eben jetzt LZW-Einträge sind, die also Kombinationen, Folgen von Farbwerten beschreiben, die aufeinander folgen. Also letztlich geht es ja darum, dass man jetzt Gruppen von Farbwerten, zum Beispiel Verläufe, die sich häufiger wiederholen oder auch Kanten oder sowas, dass man die eben mit einem sozusagen kurzen Maschinenwort mit wenigen Bits repräsentieren kann. Also da hat man natürlich auch nicht beliebig viel, wird man nicht beliebig viel Platz spendieren. Man sagt zum Beispiel, wir haben jetzt 12 Bit, um diese Indizes zu repräsentieren. Dann ist die Tabelle auch relativ bald voll, zumindest wenn man ein größeres Bild hat. Deswegen gibt es auch noch so einen Mechanismus, mit dem man die LZW-Kodierung wieder zurücksetzen kann, dass man die Tabelle quasi komplett leer macht. Das macht man in der Regel, wenn ein neues Bild anfängt, kann man auch im Prinzip auch innerhalb von dem Bild machen. Und dann ist es natürlich so, dass diese Bitcodes, die haben wir gerade gesehen, 12 Bit oder so sind dann ein Code, dass die nicht optimal mit der Struktur von Bytes zusammenpassen. Das heißt, ich kann anfangen, jetzt diese 12 Bit so anzuordnen, dass ich die auf mehrere Bytes sozusagen packe. Das ist auch so eine klassische Struktur. Ja, Sie haben also hier Ihr Byte hier mit den 8 Bit. Und jetzt wollen Sie da aber einen Code reinlegen, der 12 Bit groß ist. Ja, dann ist das ganz einfach, wenn Sie 3 Bytes nehmen, dann geht es wieder auf. Das heißt, es werden aufeinanderfolgende Bytes zuerst mal eben die ersten 8 Bit von dem ersten 12-Bit-Code enthalten. Das nächste Byte hat den Rest noch des ersten 12-Bit-Codes und den Anfang des nächsten 12-Bit-Codes und dann kommt der Rest von dem zweiten 12-Bit-Code und nach 3 Bytes haben Sie sozusagen jetzt 2 Codes abgelegt. Das nennt man Packen, dass man wirklich auf der Bit-Ebene, auf der Maschinenebene sozusagen, wenn das wirklich direkt auf dem Speicher abgebildet wird, dass man dort versucht, den Speicherplatz optimal auszunutzen. Und das darf man nicht unterschätzen. Also alle diese binären Speicherformate haben allein dadurch, dass man eben hier wirklich über jedes Bit nachdenkt, das ich mir sparen kann und nicht einfach irgendwie dann hier gleich 2 Bit nimmt und die restlichen 4, 2 Byte nimmt und die restlichen 4 mit Nullen auffüllt, haben die einen ganz deutlichen Speicherplatzeffekt. Allerdings ist es natürlich so, dass man dann auch ein bisschen mehr rechnen muss, um die Informationen wieder rauszukriegen, aber so schwierig ist das auch nicht. Und da merken Sie jetzt auch ein bisschen, dass das Rechnungen sind, die zum Beispiel in Java zu rechnen nicht so wirklich ganz bequem ist. Da wüsste man nicht gleich, wie man das machen soll, geht schon auch. Aber was sich da wirklich anbietet, sind eben Sprachen, die ein Stückchen näher an der Maschinenebene dran sind. Also zum Beispiel in C ist das deutlich leichter oder zum Teil eben auch wirklich in maschinennahen Sprachen, also Assemblersprachen. Dort können Sie natürlich ganz genau auf die Maschinenworte zugreifen und haben direkten Zugriff auf den Befehlssatz des Prozessors, der Ihnen dann erlaubt, mit Masken oder Verschiebebefehlen ganz gezielt Teile aus so einem Wort rauszuholen. Und Algorithmen, die nun wirklich extrem häufig benutzt werden, um tatsächlich jetzt so ein Bild anzuzeigen, bei denen lohnt es sich natürlich, dass sich jemand wirklich hinsetzt und das bis auf Maschinenebene runter optimiert programmiert, weil da eben jeder Befehl, der da sozusagen unnötig drin ist, der wird ja zigtausendfach ausgeführt und verschwendet einfach jede Menge Zeit. Ja, also Sie sehen schon, ich erkläre nicht im Detail das GIF so sehr, sondern mehr so die Prinzipien, die natürlich für viele andere Formate auch gelten. Jetzt war vorher schon die Rede von der Animation. Also ich kann in der GIF-Datei mehrere Bilder gleichzeitig ablegen und ich kann dafür sorgen, dass die hintereinander abgespielt werden. Im Prinzip, rein technisch ist es so, dass irgendwann mal jemand eine Erweiterung von GIF definiert hat, mit der man so eine einfache Art von Skript in der GIF-Datei ablegen kann. Und das einfachste Skript ist eine Schleife, die bloß der Reihe nach die Bilder anzeigt. Und das ist das, was bei animierten GIFs passiert. Also das GIF-Format unterstützt, mehrere Bilder anzuzeigen und es wird eben an einer Stelle sozusagen diese Schleife noch mit abgelegt. Ja, es ist wie gesagt ein relativ schwacher Animationsmechanismus. Es gibt wesentlich stärkere animierte Formate, Flash zum Beispiel. Aber es ist immer noch was, das man heutzutage immer wieder trifft und Das sind jetzt einfach Beispiele für diese Giftdinger. Also auch da wieder, die funktionieren natürlich in anderen Plattformen genauso. Die können Sie genauso in Word oder, wie man hier sieht, PowerPoint einbinden. Und beliebt sind sie auf Webseiten. Wenn wir an alles das zurückdenken, was wir uns bis jetzt über die menschliche Wahrnehmung überlegt haben, dann ist mit denen extrem vorsichtig umzugehen. Weil wir als Menschen einfach darauf ausgerichtet sind, Bewegung sofort wahrzunehmen. Das liegt einfach vermutlich noch daran, dass wir eben irgendwie dauernd in der Alarmbereitschaft sind, ob uns irgendwie jemand was Böses tun könnte. Und dementsprechend, wenn sich irgendwas in unserem Gesichtsfeld bewegt, ist es fast unmöglich, dort nicht hinzuschauen. Insbesondere, wenn es in der Peripherie ist und ich habe in der Mitte irgendwas, auf was ich mich konzentrieren will, dann leidet meine Konzentration auf das in der Mitte ganz fürchterlich. Das heißt, so wie dieses Baustellenzeichen, wenn wirklich auf der Seite sonst nichts ist, außer diesem Baustellenzeichen, von mir aus, kann man vielleicht darüber nachdenken. Aber wenn Sie so ein GIF-Element nur zur Dekoration einsetzen und womöglich noch am Rand setzen, so ein animiertes GIF, dann machen Sie in der Regel nichts Gutes dabei. Was noch dazu kommt, dass dann natürlich auch unter Umständen Blinkeffekte leicht zu erzeugen sind, die für bestimmte Benutzergruppen, also Epileptiker zum Beispiel, auch sehr kritisch sein können. Ja, um noch mal reinzuschauen, was das tatsächlich ist, da hatten wir, ja genau, das ist ein Beispiel, das ist dieses Baustellenbeispiel. Machen wir es mal ein bisschen größer nochmal. Das ist jetzt auch wieder in diesem Grafikprogramm, also ich kann es mit dem ganz normalen, mit Bildbearbeitungsprogrammen bearbeiten. Und ich hoffe, man kann das sehen. Ja, hier läuft, ist ein bisschen in Grau dargestellt, aber hier läuft dieser Zähler mit. Es sind in Wirklichkeit also 9 Bilder, die da abgelegt sind, einfach 9 GIF-Bilder hintereinander, die ich alle einzeln editieren kann. Und beim Abspinnen passiert halt nichts anderes, als dass diese 9 Bilder nacheinander eingeblendet werden. Das ist also jetzt das Bild Nummer 7, 8, 9. Warum wir jetzt bei 2 Grad gelandet sind, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt sind wir bei 1, 2, 3. So sehen Sie, dass die einzelnen Phasen eben schlicht und ergreifend gezeichnet sind dort und dann eben beim Abspielen diesen Animationseffekt erzeugen. Also ist absolut nichts Rätselhaftes dabei. Es gibt auch spezielle Programme, die Ihnen helfen dabei, diese Animationen zu erzeugen. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt das, was Webseiten so richtig, sagen wir, wertvoll macht. Ja, jetzt nochmal, bevor wir in die verlustbehafteten Themen einsteigen, noch ein paar Worte zu diesem Nachfolger von GIF, der sehr weit verbreitet ist im Netz, nämlich diese Portable Network Graphics, PING. Also das ist wieder mal eine der Geschichten, wo man sich so als Profi ausweisen kann, wenn man nicht PNG, sondern PING sagt, weil sich das so ein bisschen eingebürgert hat, als Jargon. Also das PING-Format ist historisch entstanden, wie wir wissen, als Alternative zum GIF-Format und es ist komplett offen und lizenzfrei. Es ist auch wesentlich leistungsfähiger als das GIF-Format. Es hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen wird das PING eigentlich von allen irgendwie relevanten Plattformen unterstützt, von den Open-Source-Plattformen sowieso, aber auch von den kommerziellen Systemen. Kein Problem in den Browsern oder auch jetzt hier in PowerPoint oder so. Keine Frage. Die praktische Verbreitung nimmt zu. Sie haben bis zu 48 Bit für die Farben zur Verfügung, also ist wirklich ein sehr, sagen wir, farbiges Format. Es hat eine Reihe von eleganten Mechanismen, um zu komprimieren, also verwendet auch eine allerdings eben patentfreie Version von den Lempel-Ziff-Kompressionen, hat keine Huffman-Kompression auch und hat aber noch ein paar Sachen zusätzlich, nämlich zum Beispiel einen echten Alpha-Kanal. Da habe ich auch gleich noch ein Beispiel dazu, das heißt, es ist nicht nur das einfache Transparenzfarbenprinzip wie bei GIF. Wir haben eine Gamma-Korrektur, das heißt, wir können in dem PING-Format den Gamma-Wert der Quellplattform abspeichern und die Zielplattform kann das entsprechend mit dem richtigen Gamma-Wert wiedergeben, dass diese Hell- und Dunkelunterschiede zwischen verschiedenen Plattformen, also insbesondere Macintosh und Windows, ausgeglichen werden können. Sie haben das Interlacing noch ein Stückchen eleganter dort drin in dem PING, also dieses schrittweise Anzeigen von Bildern. Sie verwenden Kompressionsfilter, dazu sage ich gleich noch was. Und ich kann Dateien auch auf ihre Integrität überprüfen. Das ist auch ein interessantes Konzept, in dem so eine Art Quersumme, das CRC32, für die Datei gebildet wird, so eine Zusatzinformation abgelegt wird, an der ich erkennen kann, ob die Datei unbeschädigt ist, ob tatsächlich alles da ist und so da ist, wie es in der Originaldatei war. Was das Ping schafft, ist wirklich sehr viele Farben in sehr kleinen Dateien unterzubringen. Das ist also eine Datei, die 32.000 Farben in 1,7 Kilobyte unterbringt. Und wir haben wirklich einen ganz echten Alpha-Kanal. Also das kann man hier ein bisschen erkennen. Oder ich muss mal schauen, ich hatte auch im Prinzip eine Demo dazu. Ja, ich glaube, das hier ist ein ganz überzeugendes Beispiel, weil es jetzt eben auch wirklich hier in Safari, also in einem echten Webbrowser läuft, auch mit anderen Webbrowsern natürlich geht. Versuchen wir es mal in einem Podcast auch mit aufzunehmen. Ja, also was Sie hier sehen auf dem Bild ist wirklich eine Ausnutzung von dem Alpha-Kanal. Sie haben also links ein Bild mit Alpha-Kanal. Das ist hier so, dass es sozusagen zur Mitte hin dieser Farbverlauf durchsichtiger wird. Und hier ist es andersrum. Hier ist in der Mitte opak und wird zum Rand hin durchsichtiger. Und Sie haben jeweils in den Zeilen rechts davon, haben Sie hier ein Karo-Muster und ein anderes Muster, das sozusagen drunter gelegt wird. Und Sie sehen wirklich, dass der Verlauf eben stufenweise funktioniert. Das heißt, Sie haben wirklich eine Überlagerung, die Ihnen erlaubt, mit einem Alpha-Kanal genau zu sagen, wie viel vom Untergrund soll an einer bestimmten Stelle sichtbar werden. Ich denke, gerade bei den unteren beiden Bildern ist das sehr klar zu sehen, dass es eben zum Rand hin dieser fließende Verlauf ist. Und Sie sehen hier wirklich dieses stufenweise Verschwinden der Transparenz. Das ist ganz anders, als es in GIF hätten. Ja, wenn Sie in GIF jetzt so ein Element sozusagen mit einer weichen Kante irgendwie freistellen wollen auf dem Hintergrund, dann wissen Sie nicht recht, welche Transparenzfarbe Sie nehmen sollen. Meistens wird das ja dann in irgendwelchen Farbtönen auslaufen. Und Sie müssen aber eine Farbe als Transparenzfarbe nehmen. Und das bedeutet, dass Sie immer entweder einen weißen Rand oder irgendeinen zackigen Rand um Ihr Bild herum haben. Auf jeden Fall immer ein recht unbefriedigendes Ergebnis, wenn Sie sowas wirklich freistellen wollen. Also insofern ist tatsächlich ein echter praktischer Vorteil gegeben. Dann komprimiert das Ping richtig gut. Und das passiert mit einem Prinzip, das wir in vielen anderen Formaten immer wieder finden, das man deswegen erwähnen sollte. Das heißt Filter in Ping. Ist aber ein bisschen ungeschickter Begriff vielleicht. An vielen anderen Stellen heißt es Prädiktion. Also man sagt Prädiktionsfilter, dann ist wieder beides drin. Aber wir hatten ja vorher mal LZW mit Prädiktion, hat man bei TIFF als Option angeboten gekriegt. Das ist genau die gleiche Idee wie hier. Also was macht so ein Filter bei Ping? Der geht nun mit Situationen um, in denen die LZW-Kompression nicht wirklich gut zurechtkommt. Schauen Sie sich so eine Folge an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind aufsteigende Werte, sowas kommt in einem Farbverlauf natürlich durchaus vor. Aber für LZW ist es blöd, weil es lauter verschiedene Werte sind. Wenn Sie jetzt eine ganz einfache Filteroperation drauf machen, nämlich jede Zahl, von der ersten abgesehen, ersetzen durch die Differenz zur vorhergehenden Zahl, dann entsteht daraus was ganz Simples, nämlich eine Folge von lauter Einsen. Sie haben im Prinzip nur die Differenzen da stehen und diese Differenzen sind immer die gleichen. Der Verlauf drückt sich eben dadurch aus, Sie haben sozusagen den Gradienten des Verlaufs da drin, die Steigung des Verlaufs und der ist immer gleich. Und das können Sie mit LZW ganz wunderbar komprimieren. Das heißt, in manchen Situationen ist es sehr sinnvoll, so eine Vorverarbeitung der Werte zu machen, um dann eben mit der LZW-Kompression so richtig ist, mit der klassischen verlustfreien Kompression richtig wirkungsvoll arbeiten zu können. Und es ist tatsächlich so, dass Sie in Ping verschiedene Filter benutzen, die auf den Datenbestand angewendet werden. Es gibt also den hier, den wir gerade hatten, der heißt Sub, und dann gibt es das gleiche vertikal, der heißt Up, die Differenz zum darüberstehenden Byte. Dann gibt es ein Average, das ist so die Differenz zum Durchschnitt dessen, was rechts und links ist. Und es gibt noch diesen Path Predictor, den ich gleich nochmal erklären werde, der noch ein bisschen mehr vom Kontext mit einbezieht. Und jetzt ist natürlich die Frage, irgendwie muss ich es ja kodieren, also was wende ich sozusagen an einer bestimmten Stelle an? Das ist gar nicht so furchtbar einfach, wie man das macht. Es gibt Heuristiken zur Wahl des passenden Filters, das heißt, die Zeile wird zuerst mal, oder ein bestimmter Bereich der Daten, wird im Prinzip zuerst mal mit den Filtern vorbearbeitet und dann gibt es, wenn bestimmte Quersummen gebildet, an denen man sozusagen heuristisch erkennen kann, welcher Filter vermutlich die besten, am wenigsten schwankenden Werte gibt, die man am leichtesten mit LZW komprimieren kann. Den Filter wendet man dann an und notiert natürlich auch in der Datenablage, welcher Filter benutzt wurde, damit es bei der Dekompression wieder richtig gemacht wird. Und dann erzeugt man auf die Art an der Stelle einen Datenbestand, der für das LZW eben optimal geeignet ist. Kann man auch jetzt natürlich ganz gewaltig in die Tiefe gehen, aber ich denke, es gibt so einen gewissen Eindruck, was da dahinter steckt. Vielleicht nochmal dieser Path Predictor, weil der öfter mal vorkommt. Das ist einer, der tatsächlich drei Pixel anschaut. Also Sie wollen das Pixel X anschauen und Sie haben das links, das drüber und das links drüber. Die heißen ABC normalerweise und das X ist das, das wir anschauen. Und da rechnet man nun den Prädiktor so aus, dass man sagt, X ist A plus B minus C. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, warum da Prädiktor gesagt wird, vorher war es Filter. Im Prinzip, wenn ich diese anderen drei Werte kenne, dann kann ich sozusagen Annahmen machen, wie das X dann vielleicht ausschauen würde. Und wenn ich damit richtig liege, dann brauche ich mir das X gar nicht merken, sozusagen. Und deswegen merke ich mir nur die Differenz zu dem X zum Beispiel. Wenn ich richtig liege, steht da eine 0. Wenn ich nicht ganz richtig liege, dann steht da vielleicht bloß eine minus 1. Und wenn ich oft mit meiner Prädiktion richtig liege, dann stehen viele minus 1 und viele Nullen in meiner Datei. Und damit habe ich eben wieder was, das sehr, sehr gut zu komprimieren ist. Also so hängen die Filter und die Prädiktion zusammen. Ja, und da kann man jetzt ein bisschen rumrechnen, um dieses A plus B minus C sich zu erklären, was das ist. Ich will die Formel vielleicht jetzt nicht mit Ihnen im Detail durchgehen, aber wenn man sich vorstellt, es gibt eine lineare Kurve, eine lineare Funktion, also der Helligkeitswert, der da steht, rechnet sich aus als irgendwie ein Koeffizient A mal X plus B mal Y. Und Sie haben natürlich jetzt X1, Y1, X2, Y2 sind die Koordinaten hier, die zwei in X- und in Y-Richtung. Ja, und wenn Sie jetzt ausrechnen, was das A plus B minus C, die Werte von A plus B minus C heißt, und Sie setzen diese Formel da ein, was, wenn das jetzt eine lineare Funktion ist, das können Sie selber nochmal nachrechnen, dann können wir jetzt ein paar von den Gliedern streichen, die da sind, und kriegen genau das Rx raus. Das heißt, algebraisch gesehen sieht man an der Stelle, diese Formel Rx gleich A plus RB minus RC, also die Werte von der Helligkeitswert von X ist gleich der von A plus B minus C, stimmt genau dann, wenn da ein linearer Zusammenhang besteht. Man kann sich das auch grafisch so ein bisschen versuchen zu erklären, dass man eben, wenn man sich jetzt so irgendwelche Stöckchen vorstellt, die auf dem Feld ABC liegen, mit der entsprechenden Höhe dieser Farbwerte oder dieser Helligkeitswerte und ich lege da eine Platte drauf, dann bedeutet das eben, dass jetzt bei dem X sozusagen der Wert, der in der Verlängerung dieser Platte entsteht, angenommen wird. Sprich, das ist ein relativ schöner Prädiktor, mit dem mit sehr wenig Rechenaufwand festgelegt werden kann, dass man einen gleichmäßigen linearen Verlauf hat. Ja, und sowas steckt alles in dem Ping mit drin. Also ich hoffe, dass Sie so einen gewissen Respekt auf die Art auch so langsam entwickeln dafür, was wirklich in solchen Formaten dann bloß beim Laden oder Speichern unter der Haube sozusagen alles läuft. Ja, jetzt reicht es, denke ich, mit den vielen verlustfreien Formaten, wir wollen die verlustbehafteten ja auch gründlich anschauen. Vielleicht noch eine Zusammenfassung. Von denen, die wir jetzt angeschaut haben, wofür brauche ich denn was? Also wenn ich jetzt Webgrafiken mache, keine großen Bilder, geringe Farbanzahl, dann tut es das GIF. Je komplexer die Bilder werden, umso besser wird es mit Sicherheit sein, das Ping zu benutzen. Wenn Sie, insbesondere wenn Sie einen Alpha-Kanal haben wollen, in echten, dann werden Sie das Ping benutzen. Wenn Sie sozusagen ein Referenzformat haben wollen, mit dem Sie Bilder in hoher Qualität archivieren, auf andere Plattformen übertragen, dann ist mit Sicherheit das TIFF ein Format, das interessant ist. Das BMP-Format, denke ich, ist insgesamt nicht wirklich interessant, das war nur der Vollständigkeit halber da. Ja, was aber nicht abgedeckt sind, sind hochauflösende Bilder mit vielen Farben, also wie es jetzt eine Kamera macht, nicht wirklich. Und da gibt es eben ein Format, das jeder kennt und man sich wahrscheinlich jetzt schon fragt, warum das eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat, nämlich dieses JPEG. Man kann Bilder gar nicht so schlecht auch mit PNG komprimieren übrigens, können Sie auch mal probieren, wenn da einheitliche Farbflächen drin sind, kommen da sogar recht manierliche Dateigrößen raus, eben aufgrund dieser Filter, die wir gerade angeschaut haben. Auch Verläufe gehen noch ganz gut. Aber für richtige Bilder, wie Sie an jeder Fotokamera sehen, ist das Format der Wahl des JPEG. Da sind wir aber in einem Kapitel drin, das was ganz anderes macht, nämlich verlustbehaftete Kompression. Ich mache jetzt Folgendes, wir müssen auf die Zeit so ein bisschen schauen. Ich werde jetzt in das JPEG sozusagen die und verlustbehaftete Kompression so ein bisschen noch einführen. Und dann machen wir die Pause. Und nach der Pause kommt dann sozusagen das Stück vielleicht, an dem das JPEG dann am schwersten noch zu verstehen ist, nämlich diese diskrete Cosinus-Transformation insbesondere. Ja, also jetzt müssen wir da ran, verlustbehaftete Kompression bei Bildern. Also warum man das macht, ist, glaube ich, einfach. Ne? Wenn Sie plus 4 Millionen Pixel haben mit 24 Bit, dann sind Sie schon bei 12 Megabyte. Da braucht man nicht drüber reden, also brauchen Sie bloß schauen, was so eine Kamera an Dateigrößen ausspuckt. Das ist ganz wesentlich, dass man die komprimiert. Und die Bilder, die Sie meistens treffen, die sind ja schon heftig komprimiert und sind immer noch recht groß. Am unkomprimiert wäre das wirklich sehr schwer handhabbar. Ja, und wie kann man komprimieren? Wir haben jetzt vieles angeschaut, wie man verlustfrei komprimieren kann, aber wie bei Audio auch ist es so, dass ich natürlich noch eine ganze Größenordnung bessere Kompression erreiche, wenn ich nicht im verlustfreien Bereich bleibe, sondern bereit bin, bestimmte Verluste in der Bildinformation in Kauf zu nehmen. Allerdings Verluste, die für den Menschen nicht wahrnehmbar sind. Das ist also genauso, wie wir es bei den MPEG-Audio-Formaten hatten, wo man gesagt hat, bestimmte Töne werden ausgeblendet, bestimmte Anteile des Signals werden ausgeblendet, die der Mensch gar nicht hört. Genauso ist hier, dass bestimmte Teile der Bildinformation ausgeblendet werden, weil wir sie nicht sehen. Oder vielleicht so wenig Wert darauf legen, dass wir gar keinen Unterschied richtig merken. Und zwei Elemente sind, oder zwei Eigenschaften eigentlich der menschlichen Wahrnehmung, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Das eine wird in JPEG genutzt, aber auch an anderen Stellen, nämlich dass für uns die Helligkeit in der Erkennung von Objekten eine wesentlich größere Rolle spielt als die Farbe. Das hat man auch bei der Einführung in die Wahrnehmungsapparat ganz genau gesehen. Das heißt, mich interessiert im Prinzip mehr sozusagen der Schwarz-Weiß-Eindruck des Bildes, wo ist was besonders hell, wo ist was besonders dunkel, als die Frage, ist es jetzt hier blau oder rot? Insbesondere sowas wie Blau-Gelb-Differenz haben wir angeschaut, ist oft bei Bildern auch gar nicht so ausgeprägt. Das ist also ein Trick, wo wir irgendwie sparen können, dass wir die Helligkeit stärker betonen, der Farbigkeit, die wir sowieso nicht so auswerten, Informationen irgendwie wegnehmen. Und die zweite Sache ist, dass Bilder eben sehr viele feine Strukturen haben. Da kann man eben nun auf ganz feine Strukturen gehen, versuchen die letztlich ja, sozusagen zu verschmieren. Also aus einem ganz feinen Karomuster, aus ganz feinen Strichlein irgendwie sowas wie einen Farbverlauf zu machen, was letztlich im Gesamteindruck keinen Unterschied macht. Ja, wie gesagt, das JPEG macht genau dieses. Das ist so ein Warnhinweis, bevor wir weitergehen, insbesondere wenn Sie fotografieren, und ich habe es vorher auch für die Scannerbilder mit dem TIFF gesagt, das JPEG ist nicht das ideale Archivformat. Wenn Sie also ein hochwertiges Original aufbewahren wollen und Sie haben was anderes Verlustfreies, dann sollten Sie natürlich das andere nehmen. Also klassisch, wenn Sie eine gute Digitalkamera haben, dann erlaubt Ihnen meistens eben nicht nur das JPEG abzuspeichern, sondern alternativ oder sogar gleichzeitig sogar oft zu dem JPEG noch ein RAW-Format, heißt meistens RAW oder hat manchmal auch noch herstellerspezifische Bezeichnungen. Das ist verlustfreie Original und das ist natürlich das, was Sie brauchen, wenn Sie sozusagen nichts verlieren wollen, was ursprünglich mal im Bild da war, wenn Sie ganz ausgefeilte Nachbearbeitung machen wollen. Mit JPEG wird Information weggeschmissen. Und bei vielen Kameras, wenn die ein JPEG ablegen, die billigen Kameras machen das ja alle nur in JPEG, da wird schon bei der Aufnahme eine ganze Menge dessen, was an Informationen zur Verfügung steht, einfach ausgeblendet. Ja, eins kann man jetzt mal ganz einfach noch erklären. Ich habe ja gesagt, die Helligkeit und die Farbigkeit, die machen für uns einen großen Unterschied. Also ein Bild von Notre Dame, hier ist die Zerlegung in LAB mit Photoshop mal gemacht worden. Der L-Kanal, also die Luminanz, ist eine Information, die uns eigentlich ganz klar sagt, das ist die Kathedrale, die wir alle kennen. Wenn Sie jetzt in die Rot-Grün- und die Blau-Gelb-Differenz reinschauen, dann ist es den A- und den B-Kanal, dann ist es tatsächlich so, dass zum Teil schon gar nicht mehr so klare Bilder da sind. Also hier in der Projektion ist es schon weitestgehend verschwunden. Am Monitor sieht man es noch besser. Vielleicht, wenn man das Licht ausmacht, kann man es gerade noch erkennen. Aber da ist schon mal der erste Effekt, da sind schon relativ geringe Unterschiede überhaupt in dem Bild da. Und es ist auch so, dass wir das Objekt erkennen, die Kathedrale erkennen, auch wenn die Farbigkeit überhaupt nicht da ist. Das heißt, diese Rot-Grün-Differenz und die Blau-Gelb-Differenz sind sozusagen Informationen zweiter Priorität, diese Chroma-Information. Für uns ist zunächst mal, um das Bild aufzunehmen, zu verstehen, ist die Helligkeit wichtig. Ja, und der Trick, den man da machen kann, ist, wenn man jetzt in so ein Bild wirklich reinzoomt, dann sind hier, ich muss, glaube ich, doch nochmal wieder kurz das Licht ausmachen, das werden wir jetzt noch ein paar Mal machen müssen. Dann sehen Sie hier, in dem Farbverlauf zum Beispiel, sehen Sie die Helligkeitsabstufungen im L-Kanal. Das sind einzelne Pixel, die sind hier schon relativ stark vergrößert. Und jetzt habe ich was ganz Gemeines gemacht in dem A-Kanal. Ich habe ein grobes Raster drüber gelegt, wo immer 4 Pixel zu einem großen zusammengefasst werden. Es ist aber so, dass der Farbverlauf, die Farbigkeit sich da sowieso so schwach verändert, dass man eigentlich wenig verliert. Und das ist so die Grundidee, die Farbinformation, die kann ich im Prinzip mit größeren Pixeln ablegen, mit schlechterer Auflösung als die Helligkeit. Das Ganze nennt sich dann gelehrt ausgedrückt Chroma Subsampling. Klingt toll, ist aber was ganz Einfaches. Also wir hatten ja die Luma- und die Chroma-Information, die Helligkeit und die Farbigkeit. Chroma ist also die Farbigkeit. Wir wissen, was Sampling ist. Sampling ist Abtasten. Und Subsampling heißt Unterabtasten. Das heißt, die Farbigkeit wird unterabgetastet, wird also weniger stark abgetastet, mit weniger Detailreichtum als die Helligkeit. Das ist alles. Was aber natürlich heißt, dass ich zunächst mal auch die Helligkeit und die Farbigkeit separat haben muss. Das ist schon auch klar. Das heißt, ich muss zunächst mal das Bild, bevor ich sowas machen kann, in ein Farbmodell transformieren. Darum haben wir uns die auch genau angeschaut, wo sie wirklich die separat da haben. Also das sind hier 4 Farbmodelle aufgelistet. Das LAB hatten wir vorher gerade angeschaut. Und die beiden Fernsehfarbmodelle, ne, YUV und YIQ natürlich, die sind geeignet. Oder auch das YCRCB, also das, was man in digitalen Bildern am häufigsten trifft, Helligkeit und die beiden Chroma-Signale für die Rot- und die Blau-Differenz. Wie viel man da spart, hängt natürlich schon vom Bild ab und wie gut man dann das Bild sozusagen immer noch erkennen kann. Letztlich ist es aber relativ einfach, auf die Art Speicherplatz zu sparen. Wenn Sie sich das vorstellen, einfach wenn man das hier macht, was wir da gemacht haben, immer 4 Pixel sozusagen in Chroma zusammenfasst, dann haben Sie für die beiden Farbkanäle zusammen ja immer bloß noch die Hälfte dessen, was Sie für die Farbinformation vorher gebraucht hätten. Das heißt, Sie sparen tatsächlich schon ganz, ganz erheblich im Vergleich zum Originalbild. Also kann es ganz leicht Speicherplatzersparnis von 50% zu erreichen auf die Art. Wenn man es genau hinschreiben will, dann wird es ein bisschen komplizierter. Ich führe jetzt die Notation noch ein und dann machen wir die Pause, weil das bestimmt da was ist, was man sich nochmal in Ruhe anschauen will. Also, wie kann ich die Abtastrate definieren? Na, ich frage natürlich, wie viele Pixel pro Längeneinheit, das hat man uns schon angeschaut. Und ich muss jetzt unterscheiden in horizontale und vertikale Abtastrate und muss natürlich jetzt Abtastraten für die verschiedenen Kanäle getrennt angeben. Und wenn ich jetzt beschreiben will, wie so ein Chroma Subsampling funktioniert, dann kann ich das so machen, wie wir es jetzt gerade hatten. Ich habe also hier auf dem Y-Kanal sozusagen die volle Feinheit der Pixel Und in dem CR und in dem CB-Kanal habe ich jeweils 4 zusammengefasst. Ja, Sie sehen das da, wo unten, also ein, jeweils 4 Pixel in jeder Achse da sind, sind es oben nur noch 2. Also ich habe in beiden Dimensionen immer 2 zusammengefasst. Ja, und wenn man das in Frequenzen ausdrücken will, dann kann ich sagen, für die gleiche Längeneinheit habe ich bei dem Y horizontal 4, vertikal auch 4 Pixel und in den beiden Chroma-Kanälen habe ich horizontal 2, vertikal 2 in beiden Fällen. Ich kann aber auch andere Dinge machen. Rechts haben Sie also auch ein Subsampling, das aber anders funktioniert. Da haben Sie also bei Y das gleiche als Ausgangspunkt, aber Sie sagen, bei der Rotdifferenz mache ich horizontal die volle Auflösung mit 4 Pixeln, mache nur vertikalen Subsampling mit 2 und bei der Blaudifferenz mache ich es umgekehrt, dass ich vertikal die volle Auflösung lasse und horizontal 2 habe. Wenn man das so sozusagen über Kreuz überlagert, hat man auch sozusagen im Gesamteindruck noch ein bisschen feinere Strukturen in der Farbigkeit. Was man also sieht, ist, dass man dieses Subsampling irgendwie eigentlich genauer spezifizieren muss, was das eigentlich ist, welches Subsampling ich benutze. Und dafür gibt es einen Code, der sich da eingebürgert hat, der ein bisschen komisch in den Konventionen ist, wenn Sie gleich sehen. Zum Beispiel dieses Subsampling, das wir links haben, das nennt sich 4 zu 2 zu 0. Und das ist diese Erklärung, wie diese Notation funktioniert. Also man schreibt 3 Zahlen, x, Doppelpunkt, y, Doppelpunkt, z. Und dabei geht man sozusagen davon aus, also naja, sagen wir so, ursprünglich war das mal das, was man sich vorstellt. Ne? Also das x wäre die Luma-Information, y, z wäre die Chroma-Information. Das Ganze fragt man sich natürlich, wo jetzt das Horizontal-Vertikal, wo der Unterschied stecken geblieben ist. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man sagt, vertikales Subsampling ist gleiches wie horizontales. Und so hat sich das zunächst einmal eingebürgert, diese Notation, ist aber dann im Laufe der Zeit so ein bisschen modifiziert worden, indem man sagt, okay, beide Chroma-Kanäle tasten eigentlich doch immer gleich ab. Also solche extremen Beispiele, wie wir es auf der vorherigen Folie rechts hatten, wo die Chroma-Kanäle in verschiedenen Arten abgetastet werden, machen wir nicht. Bei x, das ist die Anzahl der Luma-Samples, da schreibt man eigentlich immer 4 hin, was gemeint ist als Vierfaches der NTSC-Abtastfrequenz. Das ist jetzt gar nicht so wichtig für uns, also im Wesentlichen geht man da immer von 4 aus. Bei y sagt man, was ist das horizontale Subsampling der Chroma-Samples? Und das z, das hat irgendwie 2 wesentliche mögliche Werte. Das eine ist, es kann gleich dem y sein, dann wird kein vertikales Subsampling gemacht, es kann 0 sein, dann wird nochmal 2 zu 1 Subsampling gemacht. Das ist eine eigenartige Definition. Das Interessante ist, dass wenn Sie diese 3 Zahlen nehmen, die Sie dort haben, und durch 12 teilen, dass Sie dann sozusagen rauskriegen, welcher Bandbreitenanteil da tatsächlich benötigt wird. Das ist sozusagen, also wie viel Prozent tatsächlich gespart wird. Deswegen hat man das wohl so gemacht, was naja, nicht wirklich richtig ein guter Grund ist, so eine Notation einzuführen. Aber wenn Sie sich diese Faustregeln da anschauen, dann können Sie jetzt aus so einer Bezeichnung wie 422, 411 oder 420 eben tatsächlich ausrechnen, was das bedeutet. Also nehmen wir jetzt nochmal das 420. Da steht 4, also die horizontale Frequenz für die Helligkeit ist 4 in beiden Richtungen. Dann steht hier 2, also wir haben Subsamples, da wo wir 4 Helligkeitssample haben, haben wir 2 Rot- und 2 Blau-Samples. Und Moment, das sind die horizontalen, genau, wir haben HCR gleich 2 und HCB gleich 2, das kommt von der 2 hier. Und die Z ist 0 und 0 heißt, dass ein vertikales Chroma-Subsampling noch 2 zu 1 da ist. Sprich, dass wir statt den 4 eben auch wieder 2 haben. Das heißt, wir haben in dem Fall vertikal bei Rot und Blau auch die 2 stehen. Also kommen wir am Ende genau bei dem Beispiel raus, das wir ganz erst zur Einführung für das Chroma-Subsampling benutzt haben, das auf der letzten Folie links stand. Können wir nochmal dorthin gehen auch. Also das hier links, das ist 420. Ne? Das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Mein anderes Beispiel, für, nehmen wir mal 411, das da hier in der Mitte steht. Dort hätten Sie noch ein stärkeres horizontales Subsampling, weil sie eben nur ein Pixel haben, wo sie 4 in der Helligkeit haben. Das heißt, sie haben horizontal in sowohl Rot als auch Blau das 1. Und sie haben jetzt hier Z gleich Y, das heißt, es wird kein vertikales Subsampling gemacht, was bedeutet, dass sie in der vertikalen Richtung sowohl im Rot- als auch im Blaukanal die vollen 4 Pixel haben. Also eine ganz andere Strategie aufzulösen. Ich denke, das ist so eine Folie, die man besser nicht auswendig lernt, sondern wo man einfach weiß, wo das steht, wenn man es nachschauen muss. Es steht bestimmt auch alles irgendwo im Netz, wobei es gar nicht so leicht zu finden war, diese Information. Man braucht es aber tatsächlich. Also wenn Sie mal wirklich bewusst anschauen, was an Informationen bei technischen Daten, bei Datenblättern, über Kompressionsverfahren, auch über Geräte, über Videokameras und so steht, dann finden Sie sehr häufig diese Codes, zum Beispiel 420 oder 422, die wirklich benutzt werden, um auszudrücken, welches Subsampling gemacht wird. Und man müsste dann zum Beispiel wissen, als Medieninformatiker denke ich mal, dass 420 zum Beispiel eine wesentlich stärkeren Datenverlust betreibt als 422. Und es ist tatsächlich so, dass bestimmte Kameras eben beworben werden damit, dass sie ein 422 Subsampling machen. Und das ist einfach eine interessante Geschichte. Sie müssen diese Datenverluste sozusagen dann, ja, die können Sie einfach nachschauen, wenn Sie das die Definition haben. Stimmt das überhaupt, dass das 4220 mehr macht als 422? Nein, stimmt nicht, oder? Ja, das können Sie jetzt in der Pause nochmal anschauen. Wir machen also jetzt, bis diese Uhr an der Wand auf 10 nach halb steht, Pause. Und dann machen wir mit unserer Datenkompression weiter. Ja, hallo. Machen wir wieder weiter. Und zwar, nachdem wir jetzt so ein bisschen das Chroma Subsampling angeschaut haben, jetzt wirklich auf das JPEG-Format selber, beziehungsweise was eigentlich JPEG heißt. So ein bisschen über den Hintergrund. Also JPEG hört sich ja verdächtig ähnlich an wie MPEG. Und das ist auch so ähnlich, weil dieses EG für Expert Group steht. Und JPEG heißt im Prinzip Photographic Experts Group, aber das J vorne dran steht für Joint. Joint liegt daran, dass zwei Standardisierungsorganisationen zusammengearbeitet haben. Die ISO und die CCITT, also die Telekommunikationsstandardisierungsgruppe, die heutzutage ITU heißt, International Telecommunications Union. Ja, wie so oft ist das, was man heutzutage als Industriestandard hat, eigentlich eine relativ abgelagerte Sache schon. Die JPEG-Arbeitsgruppe hat 1982 das Arbeiten angefangen und hat 1987, also inzwischen schon 20 Jahre her, einen Standard ausgewählt auf dem damaligen Stand der Technik. Und zwar heißt es so schön, dass sie eine adaptive Transformationskodierung basierend auf diskreter Cosinus-Transformation gemacht haben. Das müssen wir jetzt natürlich verstehen, was das ist. Das ist als internationaler Standard mit einer ISO-Nummer und auch als ITU-T-Recommendation seit 1992 wirklich festgeschrieben. Ja, bevor man das gemacht hat, sozusagen den Standard festzuschreiben, haben wir natürlich die Anforderungen zuerst mal definiert. Was soll es denn können? Und da sind eine ganze Menge Sachen gefordert worden. Es soll unabhängig sein von der Bildgröße, vom Seitenverhältnis, vom Farbraum. JPEG geht also mit ganz verschiedenen Farbräumen. Es soll mit vielen und wenigen Farbtönen funktionieren. Es soll digitale Standbilder sowohl in Farben als auch in Grautönen unterstützen. Es soll hoch komprimieren, aber parametrisierbar sein, dass ich also auch eine niedrigere Kompression bei höherer Qualität einstellen kann. Es war von vornherein gefordert, dass es eben sehr gut durch auch Hardware unterstützt wird, also von der Komplexität her, vom Rechenaufwand, das zu komprimieren und dekomprimieren, sich in Grenzen hält. Es wurden weitere Modi von Anfang an verlangt, die wir uns ganz kurz noch anschauen werden, nämlich eine sequentielle und progressive Codierung. Das ist so ähnlich wie das Interlacing bei GIF und Ping, wo wir Bilder schrittweise anzeigen. Ist bei JPEG auch unterstützt. Und es gibt Varianten von JPEG, die verlustfrei komprimieren. Und Sie sehen schon, die letzten beiden, von denen haben Sie vielleicht noch gar nicht so viel richtig gehört. Und das macht auch kaum wirklich praktische Bedeutung aus, aber es existiert. Das Architekturmodell ist eigentlich einfach. Wir haben eine Quelldatei, die, da muss man sich jetzt vorstellen, das sind Rohdateien, die oft bei sehr vielen JPEG-Bildern gar nicht wirklich als Datei vorliegen, sondern in irgendeinem Puffer, in der Kamera zum Beispiel, nur als Bilddaten zunächst mal da liegen. Das wird komprimiert natürlich mit einem Codierer. Und der Codierer, der benutzt eine ganze Menge von Tabellen, die er dafür braucht. Und diese Tabellen sind mit dafür zuständig oder hauptsächlich dafür zuständig eigentlich, diese Skalierbarkeit, Parametrisierbarkeit der Kompression zu bewerkstelligen. Der Codierer selber, der Algorithmus, ist also der gleiche, ob man hohe Qualität oder hohe Kompression haben will. Ja, und das Gegenstück ist auch ganz einfach, wird dekodiert, auch mit den gleichen Tabellen und wir haben dann natürlich unser Bild wieder zurück. Das ist mal einfach. Jetzt gibt es verschiedene Modi, wie das so schön heißt, von JPEG. Und zwar habe ich schon gesagt, es gibt einen verlustfreien Modus und einen verlustbehafteten. Der wichtigste ist der verlustbehaftete. Es gibt die Möglichkeit, JPEG einfach sequenziell zu betreiben, das heißt ohne eine Berücksichtigung, dass man es schrittweise anzeigt, oder progressiv, wo es schrittweise angezeigt werden kann, oder auch hierarchisch, was eine ganz spezielle Variante sozusagen der progressiven Anzeige ist, die wir uns noch anschauen. Man kann die Abtasttiefe festlegen, es gibt also verschiedene einfach ja, Samplegrößen sozusagen, Abtasttiefen, und zwar für, unterstützt es auch bis zu 4 Komponenten, also kann auch ein Alpha-Kanal mit dabei sein. Man kann festlegen, ob man und wenn ja, welches Entropiekompressionsverfahren man benutzen will, also insbesondere ob man Huffman oder arithmetische Codierung nehmen will. JPEG kann also arithmetische Codierung auch vom Standard her. In der Praxis wird sehr häufig Huffman benutzt, eben aus der Lizenzfragen. Ja, und wenn man alle diese Parameter, die man jetzt sozusagen einstellen kann, in dem JPEG-Kompressionsmodus zusammenmischt, dann gibt es ein paar sogenannte Grundprozesse oder Modi auch, nämlich zum Beispiel den Basismodus, das ist der, den Sie am häufigsten treffen, der ist verlustbehaftet. Sie haben 8-Bit-Tiefe für jede Komponente, das ist sequenziell und es wird Huffman-Kodierung benutzt. Das ist das Verbreitetste bei JPEG. Es gibt den sogenannten erweiterten Modus oder Extended Process, wo Sie bis zu 12-Bit-Tiefe unterstützen, wo progressiv unterstützt wird, wo arithmetische Kodierung unterstützt wird, mehr Tabellen. Und es gibt auch noch diesen verlustfreien Modus, diesen Lossless Process. Und den hierarchischen habe ich auch schon erwähnt. Ich habe das jetzt so ein bisschen farbkodiert und ich habe es jetzt schon gesagt, am meisten verwendet ist tatsächlich das, was jetzt gerade hier grün eingefärbt wird, nämlich der verlustbehaftete Baseline Process. Es gibt von den restlichen Dingen eigentlich nur ganz wenige Sachen, die man öfter noch trifft, insbesondere die progressive Anzeige, die wird selten noch verwendet. Dass man mit mehr Tabellen arbeitet, das wird tatsächlich benutzt, wird sogar auch relativ häufig noch benutzt. Und das war es aber auch. Der Rest, der jetzt nicht farbig hinterlegt ist, ist tatsächlich ungebräuchlich. Also gibt es alles, werden wir vielleicht auch ganz kurz nochmal irgendwann ansprechen in der nächsten Vorlesung. Aber im Kernstück ist es wirklich der Baseline-Prozess mit vielleicht noch progressiver Anzeige und mehr Tabellen. Deswegen schauen wir uns jetzt natürlich auch diesen Basismodus an, im Baseline-Prozess, verlustbehaftete Kompression. Jetzt kann man ein Stückchen weiter reinsteigen in diese JPEG-Kodierung. Sie haben vorher das Modell gesehen, Quelldateien, Encoder, komprimierte Bilddaten, die linke Hälfte sozusagen. Und jetzt schauen wir in diesen Encoder, in den Codierer genauer rein. Der hat 4 verschiedene Stufen. Und auch die Tabellen, die dort unten einfließen, die sind jetzt nochmal stärker auseinandergenommen. Dort gibt es zwei Arten von Tabellen, nämlich Quantisierungstabellen und Huffman-Tabellen. Die Huffman-Tabellen, kann man sich ganz gut vorstellen schon, was das ist. Das sind im Prinzip Häufigkeitsverteilungen, die Ihnen für bestimmte sozusagen Indizes in dem Bild, für bestimmte Bildinformationsteile die Häufigkeiten angeben. Ja, die vier Stufen müssen wir natürlich einzeln anschauen. Bildaufbereitung zuerst. Das bereitet das Bild, wie der Name sagt, eben in die Basiseinheiten auf, die später weiterverarbeitet werden, insbesondere in sogenannte 8x8 Pixelblöcke. Dann das Kernstück vielleicht, das vielleicht auch am schwierigsten zu verstehen ist, die diskrete Cosinus-Transformation. Da haben wir aber den Vorteil, dass wir die schon getroffen haben im Prinzip. Die spielt ja bei den fortgeschrittenen Audioverfahren, insbesondere MP3 und MP4 AAC, spielt ja auch schon eine Rolle. Und dort wird sie ja eingesetzt, um feinere Frequenzbandunterscheidungen zu machen, als es so ein Bandfilter machen kann. Und sowas ist es hier auch, ein Frequenzfilter im Prinzip. Dann wird quantisiert, das ist die Stelle, an der der Verlust passiert tatsächlich. Und die Quantisierungstabellen helfen uns, den Verlust einzustellen. Und dann wird nochmal Entropie kodiert nach dem Huffman-Verfahren. Das ist auch ganz ähnlich, wie man es bei MP3 hatte. Also es ist ganz bemerkenswert eigentlich, dass obwohl Audio und Video so grundverschiedene Sachen sind, dass der Grundablauf eigentlich gar nicht so verschieden ist. Wenn man sich mal überlegt, was tatsächlich passiert, wird auch zunächst mal halt die Information vorbereitet, dann in Frequenzbänder irgendwie gesplittet, dann ausgeblendet und am Schluss eine Entropiekodierung gemacht. Die gleichen Schritte haben Sie bei einem MP3-Encodierer zum Beispiel auch. Ja, jetzt müssen wir die natürlich im Detail anschauen. Bildaufbereitung ist das Erste. Und ich habe schon gesagt, was wir weiterverarbeiten bei dem JPEG sind 8x8 Pixelblöcke. Das ist einerseits ein großer Vorteil, weil man damit schön rechnen kann, ist andererseits auch der größte Nachteil von dem JPEG, weil Sie tatsächlich, insbesondere wenn Sie relativ hoch komprimieren, die Einteilung in 8x8 Pixelblöcken dann als sichtbare Artefakte am Ende wieder da haben. Aber bei eben den allermeisten dieser Frequenzraumtransformationen ist es so, das haben wir uns ja schon angeschaut, da muss ich zuerst einen Ausschnitt wählen, damit, und den Ausschnitt, der wird mathematisch gesehen, dann fortgesetzt zu einem periodischen Signal, damit ich eine Transformation im Frequenzraum hinbekomme. Das ist bei Audio eben kleine Abschnitte, die gebildet werden, bei Bildern diese 8x8 Pixelblöcke. Es gibt inzwischen, und das werde ich in der nächsten Vorlesung kurz ansprechen, es gibt inzwischen mathematisch gesehen da wesentlich elegantere Verfahren, insbesondere die Wavelet-Transformation, die darauf verzichtet, eine feste Rastergröße fürs Bild einzuteilen. Das kann auch gut die nächste Generation von solchen Verfahren dann werden. Aber jetzt sozusagen der Stand der Kunst im Moment ist, dass man es eben in 8x8 Pixelblöcke einfach einteilt. Was ein bisschen blöd ist, dass das Bild natürlich nicht genau durch 8 teilbar sein muss in seiner Pixelzahl, aber es sind ja normalerweise eben sehr kleine Pixel, deswegen kann man am Rand einfach auffüllen mit dem letzten Pixelwert, der da war, wird einfach bis zum Rand vervollständigt, dann kann man jedes Format mitfüllen. Theoretisch unterstützt das JPEG 255 Komponenten, was eigentlich mehr ist, als ein Mensch irgendwie brauchen kann. In der Regel wird man 4 Komponenten treffen, oder 3, also die 3 Kanäle, die man für die Farbe braucht, plus ein Alpha-Kanal, das ist so das häufigste. Aber es können eben mehrere Komponenten auch sein. Man kann das verzahnt ablegen oder nicht verzahnt, also verzahnt heißt, dass ich die 3 Farbkomponenten eben nicht hintereinander ablege. Ich frage mich ja, also nehmen wir, vergessen wir den Alpha-Kanal, sagen wir haben 3 Komponenten und haben zum Beispiel jetzt in erster Näherung mal Rot, Grün und Blau. Da kann ich zuerst das rote Bild hinlegen, das grüne und dann das blaue. Das hat den Nachteil, wenn ich das jetzt anzeigen wollte, und das sind große Dateien, dass ich irgendwie zuerst mal das rote Bild anzeige, dann das grüne dazu mische und dann das blaue, was ja irgendwie nicht schön ist. Das heißt, ich muss eigentlich warten, bis ich alles habe, um das anzuzeigen. Ähnlich bei der Verarbeitung, wenn ich jetzt eine sehr große Datei habe und dort anfange, an einem Stück, an so einem 8x8-Block jetzt zu verarbeiten, dann interessiert mich eigentlich nicht die Verarbeitung nur für diesen einen Kanal, sondern ich würde gerne sozusagen die 3 Kanäle zusammen haben und dieses Stück dann auch schon weitergeben. Damit habe ich die Möglichkeit, auch meinen Arbeitsspeicher zu entlasten. Wenn ich also jetzt eine Pipeline habe, insbesondere auch bei Hardware-Realisierungen, wo verschiedene Einheiten zusammenarbeiten, wir haben Fließband, dann ist es natürlich gut, wenn die einen Teil des Bilds sozusagen komplett bearbeiten können. Deswegen macht es viel Sinn, diese Komponenten nicht nacheinander abzulegen, sondern miteinander verzahnt. Da ist allerdings noch ein Problem, das wir gleich treffen werden. Man spricht hier von Minimum Coded Units, das sind diese Einheiten sozusagen der verzahnten Ablage, in denen in einer Minimum Coded Unit ist mindestens eine Dateneinheit jeder Komponente drin. Ja, jetzt haben wir das Thema natürlich bei der Bildaufbereitung, dass wir in der Regel, bevor wir wirklich loslegen, mit dem Chroma Subsampling, das wir uns vorher angeschaut haben, natürlich das Bild schon mal reduzieren wollen. Das bedeutet zwei Dinge. Das bedeutet erstens, dass wir zunächst mal ein anderes Farbmodell brauchen, also zum Beispiel YCBCR als Farbmodell, also die Helligkeit und die zwei Farbigkeitssignale. Und das bedeutet zweitens, dass diese Farbigkeitssignale natürlich, die Chromasignale, eine schlechtere Auflösung haben. Das heißt, die sind verschieden groß. Sprich, wenn ich einen 8x8 Block in der Helligkeit auswähle, dann habe ich vielleicht bloß einen 4x4 Block in der Farbigkeit. Um also sozusagen jetzt meine Verarbeitungseinheit in allen Kanälen auf die 8x8 zu bringen, müsste ich jetzt in der Helligkeit mehr nehmen. Also zum Beispiel 4 8x8 Blöcke und jeweils einen in den beiden Farbigkeitssignalen. Und diese Einteilung, dass man nun sozusagen entsprechende Abschnitte bildet, Ausschnitte aus den Daten, die mit dem Chroma Subsampling zusammenpassen, das wir gewählt haben, die aber jede Komponente wirklich enthalten und die von jeder Komponente auch wirklich 8x8 Blöcke enthalten, also die nichts kleineres als 8x8 Blöcke, das ist die Hauptaufgabe bei dieser Bildaufbereitung. Und die einfache Regel, in der das gemacht wird, ist, wenn man jetzt eine horizontale und eine vertikale Subsampling-Rate für die jeweilige Komponente hat, dann kommen sie immer hin, indem sie eine Region bilden, wo sie in jeweils in der Richtung der Subsampling-Raten sozusagen so viele Elemente, so viele 8x8 Blöcke zusammenbauen, wie diese Rate angibt. Man käme jetzt in dem Beispiel auch noch mit kleineren Data Units hin, man könnte also der kleineren Coded Units hin, man könnte natürlich hier immer 4 8x8 Blöcke zusammenfassen, dort jeweils einen, aber im Standard ist so definiert, dass wir jetzt bei dem 4-2-0 Subsampling, das wir angeschaut haben, wirklich eben 4 8x8 Blöcke horizontal, 2 in der einen Farbigkeit und 2 in der anderen Farbigkeit. Die beiden Farbigkeitssignale, Chromasignale werden ja immer gleich im Subsampling behandelt. Macht man das natürlich in beiden Richtungen. Und damit haben Sie also 16 8x8 Blöcke im Luma-Signal und jeweils 4 8x8 Blöcke in den beiden Chromasignalen. Und dieses Ding zusammen ist dann eine Minimum Coded Unit. Die wird sozusagen als eine Verarbeitungseinheit in so einem Pipelining, in so einer Fließbandverarbeitung von einem Algorithmus, Teil des Algorithmus bearbeitet und dann wieder weitergeschoben. Also insofern ist bei der Bildaufbereitung jetzt schon einiges passiert. Also wir haben zunächst mal die Einteilung in 8x8 Blöcke. Wir haben die Auftrennung in drei Komponenten, die jetzt Luma und Chroma unterscheiden sollten. Und dabei eben ein Subsampling und auch die Einteilung in Minimum Coded Units, die mit den anderen Entscheidungen zusammenpasst, mit dem gewählten Subsampling. Insbesondere und dem Farbmodell natürlich auch. Ja, das ist aber nicht schwierig eigentlich. Also jetzt nochmal das eingezeichnet, was ich gerade habe. Hier ist noch ein Beispiel vielleicht jetzt für das andere Subsampling, das wir vorher hatten. Das Verfahren funktioniert schon in jedem Fall. Ja, also hier sind oben die 4 8x8 Blöcke eingezeichnet, oder 4 8x8 Blöcke markiert in der Helligkeitssignal und dann die entsprechenden Teile, die dementsprechend in den beiden Chromasignalen. Also ich denke, das ist nicht so besonders schwierig. Interessanter wird jetzt der nächste Schritt, den wir uns anschauen. Jetzt haben wir das Bild aufbereitet und jetzt stand da in unserem Ablauf sowas von diskreter Cosinus-Transformation. Und da fragt man sich natürlich Frequenzen von Bildern. Cosinus hat was mit Frequenztransformation zu tun. Was ist denn überhaupt die Frequenz in einem Bild? Also es gibt eine Sorte Frequenz, das sind die Frequenzen der Farben, die da sind, im Sinn von den Wellenlängen aus der Physik. Die sind nicht gemeint. die stecken in unserem Farbmodell drin. Die haben wir schon längst alle vergessen. Das sind ja verschiedene Farbkomponenten schon gebildet und da stehen jeweils Bitwerte drin. Also diese Frequenzen, die spielen keine Rolle mehr. Es müssen also andere Frequenzen sein, um die es geht in dem Bild. Und dabei geht es tatsächlich um die Detailtiefe eines Bildes, Detailfeinheit. Man spricht hier von der Ortsfrequenz, räumliche Frequenz oder Spatial Frequency. Da geht es um irgendeine Eigenschaft, meistens ist die Frage, ist es heller oder dunkler, könnte aber auch natürlich, ist es farbiger oder weniger farbig sein. Aber nehmen wir jetzt mal der Einfachheit halber schlicht, denn konzentrieren wir uns mal auf diesen Y-Kanal und sagen, die Eigenschaft ist im Wesentlichen, ist es hell oder dunkel. Wie stark wiederholt sich das über den Raum? Das heißt, wenn ich jetzt ein Lineal anlege, quer über das Bild und da entlang fahre mit dem Finger, dann kann ich ja sehen, wie stark sich das jetzt innerhalb von einem Zentimeter wiederholt. Es gibt zum Beispiel Muster, da ist überhaupt keine Wiederholung drin innerhalb eines Zentimeters. Es gibt Muster, die wiederholen sich innerhalb von einem Zentimeter sehr häufig. Das heißt, die Maßeinheit sind jetzt nicht mehr so richtig Hertz, sondern es ist 1 durch die Längeneinheit. Man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, das ist ein Maß für die Feinheit von Strukturen, das in der Grafik sehr häufig benutzt wird. Die Anzahl der Striche, da gibt es auch so richtige Lineale dafür, wo dichte und weniger dichte Striche gemacht werden. Ja, also das ist eine sehr feine Struktur, das ist eine gröbere Struktur und das ist eine ganz grobe Struktur. Und da ist noch eine viel gröbere Struktur, da ist nämlich gar nichts mehr, das sind gar keine Striche. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie jetzt da sozusagen eine bestimmte Längeneinheit hier drüber laufen, dann haben Sie ganz viele Wechsel zwischen hell und dunkel. Wenn Sie die gleiche Längeneinheit hier drüber laufen, dann haben Sie irgendwie bloß noch 2 Wechsel zwischen hell und dunkel. Hier haben Sie noch einen Wechsel, wenn Sie Glück haben, wenn Sie Pech haben, haben Sie gar keinen mehr. Und hier hinten haben Sie überhaupt keinen Wechsel zwischen hell und dunkel. Das heißt, das sind Helligkeitsschwankungen über die Strecke. Und das Ganze ist gemeinerweise natürlich noch horizontal und vertikal. Wir haben jetzt nur in einer Richtung das angeschaut. Horizontal in dem Fall habe ich es jetzt angedeutet. Natürlich kann man das vertikal, ich könnte die Striche auch sozusagen in der anderen Richtung malen, sich das auch anschauen. Das heißt, ich habe Helligkeitsschwankungen pro Streckeneinheit und das in 2 Dimensionen, eine horizontale und eine vertikale Bildfrequenz oder Ortsfrequenz. Also jetzt mal Beispiele und die werden wir jetzt gleich noch mehr davon sehen. Das sind jetzt auch gleich in 8x8 Pixelblöcke eingezeichnet. Beispiele für 3 verschiedene Situationen bezüglich der Frequenz. Links haben wir in allen 8x8, 64 Pixeln den gleichen Wert, gleiche Helligkeit. Da schwankt nichts, da liegt keine Frequenz vor. Man kann sich das vorstellen wie ein gleichbleibendes Signal. Das wäre also bei, man benutzt dann, wenn wir auch sehen, die Analogie zu Strom oft, wenn wir Schwankungen, Frequenzen haben, dann hätten wir also eine bestimmte Schwankungsfrequenz, Wechselstrom sozusagen, in dem Fall ist es Gleichstrom, da schwankt gar nichts. Gleichbleibender Wert. Das mittlere Beispiel hier, da kann man jetzt feststellen, das hat in horizontaler Richtung, wenn ich mich da bewege, immer den gleichen Wert. Ja, wenn ich in der gleichen Zeile bleibe, dann verändert sich der Helligkeitswert nicht. Dagegen, wenn ich mich vertikal bewege, dann von oben nach unten wird die Helligkeit immer weniger. Es wird dunkler. Das heißt, ich habe überhaupt keine horizontale Bildfrequenz da drin, keine Ortsfrequenz. Das ist im Horizontalen ist das wie in unserer Richtung wie ein Gleichstromsignal sozusagen. Vertikal habe ich tatsächlich eine Wiederholung drin, habe ich Strukturen drin, die sich allerdings so langsam und schwerfällig wiederholen, dass sie in meinem 8x8 Block gar nicht eine komplette Schwingung sozusagen unterbringen. Ja, Sie können sich jetzt vorstellen, das wird jetzt dann so langsam wieder heller und dann wird es wieder im gleichen Rhythmus dunkler, da kann man so eine Art Sinusschwingung von Helligkeiten sich schon vorstellen. Aber das ist so langwellig sozusagen, das ist also mehr als unseren 8x8 Pixelblock umfasst. Hier rechts haben wir ein Beispiel, wo sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Richtung starke Schwankungen auftreten. Und es ist so, dass die Wellenlänge sozusagen, die Periode, nur ein Viertel von dem ausmacht, was unser 8x8 Block ist, also diese 8 Pixel, die wir da anschauen. Das heißt, es ist ein sehr hochfrequentes Signal. Hier haben wir also hochfrequentes, horizontales und vertikales Signal. Hier haben wir ein niedrigfrequentes Signal, nur vertikal, und da drüben haben wir gar keine Frequenzen. Also da muss man sich zuerst mal daran gewöhnen, dass Bilder, die Helligkeitsunterschiede auf Bildern, im Begriff von Frequenzen angeschaut werden. Und das sind eben, wie gesagt, diese Helligkeitsschwankungen. Jetzt ist es natürlich so, dass echte Bilder keine wirklich periodischen Verläufe in dem Sinn haben, wie man es jetzt bei unseren Frequenzen annehmen würde. Das kennen Sie ja. Also wenn man jetzt hier die Beispiele anschaut, dann wären das ja wirklich regelmäßige Muster. Ganz rechts sieht man es bei dem Schachbrett ganz deutlich. Und wenn man das hier sich verlängert vorstellt, das mittlere Muster, dann ist es auch so, dass das eben dann wieder heller, wieder dunkler, wieder heller, wieder dunkler im gleichen Schema werden soll. Nur dann kann man sagen, das ist ein Signal mit einer bestimmten Frequenz, quasi ein Sinussignal der Helligkeit über die Strecke, über den Ort. Naja gut, aber das ist genauso, wie wir es bei Audio eben auch hatten. Bei Audio ist es so, dass wenn eben ein Symphonieorchester spielt, dann spielt es ja auch keinen Sinuston. Aber ich kann das, was da gespielt wird, in eine Zusammensetzung von einzelnen Sinusschwingungen bestimmter Frequenzen zerlegen und das wieder daraus zusammenbauen. Und das ist das, was wir hier auch machen. Das heißt, was wir hier haben, sind zunächst mal sozusagen die Grundschwingungen, die Sinustöne sozusagen. Die schauen so aus für Bilder. Und die schauen wir gleich noch ein bisschen genauer an. Und aus denen sollen die Bilder dann zusammengesetzt werden. Also das ist die Grundidee, um die es dabei geht. Also gehen wir nochmal, vielleicht der Übersicht halber, nochmal zu diesen Schritten der JPEG-Kodierung. Wir haben jetzt die Bildaufbereitung hinter uns und ich habe Ihnen jetzt gerade versucht klarzumachen, dass es um die Ortsfrequenz geht im nächsten Schritt. Und jetzt müssen wir wirklich in den nächsten Schritt rein, in die diskrete Kosinustransformation. Ja, die Grundmotivation ist ganz einfach. Wir wollen ja letztlich was weglassen. So ähnlich wie wir bei Audio eben gesagt haben, wir müssen das in Frequenzbänder aufteilen, weil ein Frequenzband das andere Frequenzband verdecken kann, oder das Signal in einem Frequenzband. So ist es bei uns auch so, dass wir bei der Sehwahrnehmung jetzt unterscheiden müssen zwischen verschiedenen Frequenzen. Es ist so, dass Menschen relativ niederfrequente Strukturen, die Konturen ausmachen, die Objekte ausmachen. Hier ist ein dunkler Bereich in dem Bild, hier ist ein heller Bereich. Ja, hier ist ein See, hier ist ein Wald, hier ist ein Himmel. Die sind zunächst mal ganz dominant in unserer Wahrnehmung. Dagegen auf dem See sind jetzt kleine Wellen, in dem Wald sind irgendwelche Bäume und die, womöglich noch Nadeln an den Bäumen dran. Das sind sehr feine Strukturen, die können wir schon auch wahrnehmen, aber die haben einen deutlich geringeren Einfluss auf die Wahrnehmung des Gesamtbildes. Das heißt, wir wollen sozusagen gezielt beeinflussen können, wie stark bilden wir die Details ab und wie stark bilden wir die Gesamtstrukturen ab, die groben Strukturen. Und diese groben Strukturen, die wollen wir natürlich nicht verfälschen. Wir wollen aber die Möglichkeit schaffen, dass wir in den Details bei den Tannennadeln auf der Ebene, dass wir dort bewusst ein bisschen verschmieren können, in der Hoffnung, dass das dann nicht wahrgenommen wird. Dafür ist es zunächst mal gut. Und dafür müssen wir diese Frequenzzerlegung machen. Das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie eine Fourier-Transformation. Man kann Bilder auch Fourier transformieren, natürlich kein Problem. Allerdings machen wir jetzt gleich diese diskrete Kosinustransformation. Das ist so, wie wir es bei MPEG oder bei den Audio-Standards auch getroffen haben. Die ist besonders gut geeignet, um tatsächlich nachher auch Dinge wegzulassen. Ja, das Prinzip ist eigentlich das gleiche, wie wir es bei Fourier-Transformationen auch haben. Das heißt, wir haben für 1 bis n, sagen wir für 8 Pixelpunkte sozusagen, und dann natürlich in beiden Dimensionen, aber jetzt schauen wir nur mal eine an im ersten Moment, haben wir jeweils einen Wert, zum Beispiel einen Helligkeitswert, und das rechnen wir um in eine Folge von Koeffizienten, die sagen, wie stark ist der Anteil von einer bestimmten Menge von Basisfunktionen. Wir werden gleich feststellen, dass das auch wieder genau so viele Basisfunktionen sind, wie wir Punkte haben. Also bei 8 Punkten wieder 8 Basisfunktionen, 8 Koeffizienten. Und das ist eine Vorwärtstransformation. Die ganze kann man auch natürlich wieder rückwärts transformieren und kann dann durch Überlagern dieser Funktionen wieder unsere Datenpunkte, indem wir unsere Helligkeitswerte ausrechnen. Ja, und jetzt müssen wir natürlich diese Basisfunktionen auch mal verstehen. Dieses Bild enthält relativ viel Information. Dort sehen wir auf der linken Seite nun wirklich unsere 8 Pixel, Nummer 0 bis Nummer 7. Und Sie sehen tatsächlich als Sinusfunktionen sozusagen, oder Cosinusfunktionen sind sie eigentlich, aber der Unterschied ist ja gering, sehen Sie dargestellt, was das für mathematische Funktionen sind, die aber natürlich jeweils an einem bestimmten Punkt abgetastet werden, weil wir ja bloß 8 diskrete Pixel haben und dort einen bestimmten Grauwert geben. Das heißt, Sie sehen, es sind wirklich 8 Sinus-Cosinus-Funktionen, die dort also die Grundlage sind. Die oberste ist eine konstante Funktion, dann kommen sehr langwellige Funktionen und Sie sehen, die Frequenz wird immer höher. Und in der nächsten Spalte sehen Sie, was das bedeutet, wenn man das jetzt wirklich als Grauwerte darstellt. Also hier oben haben Sie die Funktion, es ist jetzt wirklich bloß die Helligkeit angenommen. Hier ist es natürlich der gleiche Grauwert. Hier sehen Sie, geht der runter. Also wir haben den Bereich von, der hellste Wert ist hier im Plusbereich, der dunkelste im Minusbereich. Das heißt, es geht wirklich bloß vom Hellen ins Dunkle. Und Sie sehen, bei den höheren Frequenzen ist es schon so, dass es vom Hellen ins Dunkle und wieder ins Helle geht. Vom Hellen ins Dunkle und wieder ins Helle. Ja, und bei den ganz hohen Frequenzen haben Sie mehrere Wechsel zwischen Hell und Dunkel in diesem 8x8, sagen wir zunächst mal, in diesem 8-Pixel-Bereich. Das heißt, mathematische Basisfunktionen, 8 Kosinusfunktionen, jetzt gesehen als Farbwerte oder Helligkeitswerte für diese 8 Pixel. Jetzt haben wir natürlich das Ganze zweidimensional. Und wenn Sie das anschauen, was da rechts gezeichnet ist, ist jetzt wirklich das 8x8 Pixelfeld. Und dort haben Sie hier ja, diese Basisfunktionen sozusagen aufgetragen. Nehmen wir also jetzt mal vielleicht die oberste horizontale Zeile dort einfach. Wenn Sie das anschauen, dann ist das links ist sozusagen wie Funktion Nummer 0, dann kommt die Funktion Nummer 1, die nur einen Verlauf von hell nach dunkel kennt, dann kommt die Funktion Nummer 2, die vom Hellen ins Dunkle ins Helle geht und so weiter, bis Sie dort hinten die ganz hochfrequenten Funktionen haben, die also ganz viele Wechsel zwischen hell und dunkel haben. Das gleiche haben Sie in vertikaler Richtung. Hier grau, hier ein Wechsel von hell nach dunkel, dort die Schwankung von hell nach dunkel nach hell und dann immer mehr Schwankungen. Und das sind genau diese Helligkeitsverteilungen, wie sie eben sich aus diesen mathematischen Funktionen ergeben haben. Das heißt sozusagen, die erste Zeile und die erste Spalte sind schon mal klar. Das sind auch die sozusagen in der jeweiligen anderen Bildfrequenz eben 0 haben. Und jetzt kann man die natürlich überlagern und kann sagen, was entsteht denn, wenn ich jetzt die horizontale und die vertikale Bildfrequenz zusammenmische. Und Sie sehen, da entstehen, ja je nachdem, wie stark Sie mischen, im äußersten Extrem entstehen so Karo-Strukturen, so schachbrettartige Muster. Und es gibt natürlich auch die Situationen, wo ganz stark eine horizontale Frequenz dominiert, also senkrechte Streifen haben, wo ganz stark eine vertikale Frequenz dominiert, das heißt, Sie haben Streifen von links nach rechts. Und eben alle Mischformen dazwischen. Und diese 8x8, da müssen wir jetzt aufpassen, ja, das sind 8x8 Bilder von 8x8 Blöcken. Ja, jeder einzelne Block dort ist ja ein Pixelblock 8x8. Und wir haben jetzt alle 64 möglichen Belegungen, die sich aus unseren Basisfunktionen dafür ergeben, hier auf diesem einen Bild aufgemalt. Jetzt ist die Frage, wenn ich einen konkreten 8x8 Block habe, der sich aus einem Bild ergibt, wie kann ich den sozusagen konstruieren als Summe dieser 64 möglichen 8x8 Blöcke? Das ist die Aufgabe, die sich die diskrete Cosinus-Transformation stellt. Das heißt, wir haben diese 64 Basismuster, die letztlich diesen Cosinus-Funktionen entsprechen und die Frage ist, wie kann ich jetzt ein konkretes Muster, das da ist, daraus erzeugen. Ja, und das ist, schaut jetzt beeindruckend aus, ist aber letztlich kein richtig großes Drama, weil, was Sie sehen, es ist im Prinzip nur eine Summe von 0 bis 7 und das Kernglied ist hier ein Cosinus auf die X-Koordinate und hier ein Cosinus auf die Y-Koordinate und der Rest sind eigentlich nur noch irgendwelche Faktoren und Summen, die damit draufkommen. Und was da ausgerechnet wird, ist der Koeffizientenwert nach einer ganz einfachen mathematischen Formel, wenn Sie die Datenwerte kennen. Was wichtig ist, ist, dass ein Koeffizientenwert, den wir hier ausrechnen, ja, also wenn Sie jetzt FUV, was weiß ich, für 2 und 3 ausrechnen, dass die in diesen einen Koeffizientenwert alle Samples des ganzen 8x8 Blockes von 0 bis 7 einfließen. Alle 64, ja 0 bis 7 sind immer 8, ne? Das ist zwei, unabhängig voneinander aufsummiert, gibt 64 Summanden. Das heißt, für jeden einzelnen Koeffizienten, den Sie da berechnen, brauchen Sie alle 64 Samples und die werden in einer bestimmten Weise gewichtet, die eben jetzt aus unseren Kosinusfunktionen rauskommt und ergeben dann diesen einen Koeffizienten. Was da steht, diese Formel, ist nichts anderes als das, was wir vorher als Bilder gesehen haben. Das ist die Bilder vorher tun nichts anderes als die Ergebnisse, die diese Formel berechnet, sozusagen ja, visualisieren. Noch was ist interessant, dass der Wertebereich von Minus bis Plus verschoben wird, das haben wir vorher schon gesehen, dass man also nicht von 0 bis einem höchsten Wert rechnet, sondern damit es schöne Sinusschwingungen gibt, Kosinusschwingungen von minus 128 bis plus 127, wenn wir 256 Werte haben. Was auch interessant ist, wenn man diese Formel anschaut, dass die nicht schwer auszurechnen ist, was jetzt das Algorithmische betrifft, weil das im Prinzip nichts anderes ist als das, was man in der linearen Algebra eine Matrixmultiplikation nennt. Das heißt, Sie brauchen diese Kosinusfunktionen nicht wirklich laufend neu ausrechnen, sondern Sie können eine Matrix ausrechnen, mit der fest durchmultipliziert wird. Da kommt sowas raus, ja, wenn man diese Formel jetzt wirklich auflöst, dann kommt so eine Matrix raus. Da sind die Kosinusglieder jetzt noch nicht ausgerechnet, da stehen solche Sachen drin wie Cosinus 15 Achtel Pi, aber da braucht man ja wirklich bloß rechnen, das heißt, das sind alles konkrete Gleitkommazahlen praktisch, die da drin stehen. Und ich muss, um diese diskrete Kosinustransformation auszurechnen, nichts anderes machen, als unseren 8x8 Pixelblock mit dieser Matrix durchzumultiplizieren. Das heißt also jeden sozusagen mit jedem zu multiplizieren aus dem Standard-Pixelblock und dieser Matrix. Und damit kriege ich eine ganz einfache Rechenoperation, die sehr stark von der entsprechenden Hardware, die wir zur Verfügung haben, unterstützt wird. Es gibt ja eigene Maschinenbefehle für Matrixmultiplikation, man kann Matrixmultiplikation auch durch spezielle Hardware unterstützen, das heißt, das kann man entsprechend wirklich sehr, sehr, sehr flott machen, diese Berechnung, ohne irgendeine nennenswerte Verzögerung bei heutzutage, der Technologie, die wir heutzutage haben. Ja, was heißt denn das jetzt? Also wenn ich eine diskrete Kosinustransformation mache, dann kriege ich aus dem 8x8 Pixelblock 8x8 Koeffizienten raus. Ich habe da vielleicht ein Applet, an dem man das besser sieht. Das sind jetzt Beispiele, aber die kann man ja in dem Applet vielleicht ausprobieren. Machen wir das Ding hier mal zu. Das hier müsste es sein. Also das stammt von der Universität Mannheim, glaube ich, das Beispiel hier. Ich habe hier den Frequenzraum und hier den Bildraum. Da ist so ein bisschen was, ist etwas irritierend, dass es heißt hier, dass ich eine Annäherung an ein Zielbild machen soll, dann wird mir die Differenz angezeigt. Also das ist so gemacht, dass man da ein Spiel spielen kann. Also ich kriege eine Aufgabe quasi und muss dann das machen, was die diskrete Kosinustransformation macht, nämlich die richtigen Koeffizienten finden. Aber ich kann es auch einfacher benutzen. Ich kann jetzt schlicht irgendwelche Werte eintragen. Und hier in der Mitte, wo hier Your Approximation steht, das ist das, was im Bildraum passiert, wenn ich hier bestimmte Koeffizienten hier in meinem Frequenzraum eintrage. Das heißt, hier, das ist das 8x8 Pixelbild. Hier stehen auch die Helligkeitswerte drin. Und das ist das 8x8 Bild der Koeffizienten der diskreten Kosinustransformation. Und Sie sehen, was ich jetzt da links oben eingetragen habe in diesem Frequenzraum, also am Index 0, 0, das hat, da habe ich jetzt einen Wert 500 eingetragen, das hat nichts anderes bewirkt, als dass sich der Grauwert verändert hat hier. Ich kann da auch 1000 reinschreiben, dann wird es noch heller. Machen wir es wieder dunkler, sonst sehen wir vielleicht nicht ganz so viel. Ja? Das heißt also nur die gesamte Fläche sozusagen wird in dem Grundton verändert. Wenn ich jetzt hier in der oberen Zeile einen hohen Frequenzwert hier eintrage, dann erzeuge ich damit senkrechte Streifen. Damit habe ich nämlich diese in der horizontalen Richtung einen hohen Frequenzanteil sozusagen auf das Bild draufgelegt. Ich kann natürlich auch mit niedriger frequenten Streifen arbeiten, das kennen wir. Also wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir diesen Koeffizienten hochsetzen, das ist die erste Schwingung von diesen Basisfunktionen, die eben wirklich bloß von hell nach dunkel geht und sich innerhalb unseres 8x8 Pixelblocks gar nicht wiederholt. Oder ich kann die natürlich auch kombinieren. Ja, jetzt lege ich da hinten noch, 200 drauf und dann habe ich schon einen komplizierteren Helligkeitsverlauf. Jetzt kann ich natürlich das Gleiche in der vertikalen Richtung machen, also mache ich vielleicht auch noch mehr schnell, damit Sie mir das wirklich glauben, nehme ich jetzt die horizontalen nochmal alle raus und mache jetzt das gleiche Spiel vertikal. Jetzt kriege ich horizontale Streifen sozusagen rein und wenn ich immer deutlich sieht, horizontale Streifen. So, jetzt kann ich die natürlich auch kombinieren. Und damit habe ich die ersten Schachbrettmuster. Die sind jetzt nur als Überlagerung der horizontalen und vertikalen Basisfunktionen, aber ich kann natürlich auch noch kompliziertere machen, weil es eigene Koeffizienten für die überlagerten Basisfunktionen ja gibt. Also zum Beispiel ist das hier ein bestimmtes Muster, das vorgegeben ist durch meine Basisfunktionen. Ich kann jetzt, wie Sie sich vorstellen können, doch sehr verschiedene Belegungen dieser Pixel tatsächlich erzeugen damit. Und die Puzzleaufgabe, die uns jetzt dieses Applet hier stellen will, ist, wenn wir jetzt irgendein Muster haben, ja, wenn im Bild irgend sowas vorkommt, was muss ich denn jetzt hier einstellen im Frequenzraum, um tatsächlich dieses Muster zu erzeugen? Und der mathematische Satz, den es gibt, ist, dass man eben immer eine Kombination findet. Also jetzt ist wirklich die Lösung berechnet. Sie sehen, hier stehen bestimmte Werte rechts im Frequenzraum drin, hier auf der Diagonale im wesentlichen lauter Hunderter. Die erzeugen tatsächlich genau dieses gegebene Bild. Und ich kann für jedes gegebene Bild, kann ich eben genau die Koeffizienten ausrechnen, die mir nun für meine 8x8 Pixelblöcke genau das Bild erzeugen. Das ist das, was die diskrete Kosinustransformation tatsächlich macht. Ja, und damit Sie sich daran erinnern können, sind hier also nochmal Beispiele aus dem für diese Sachen, die ich gerade durchgeführt habe, eben auf der Folie drauf. Jetzt hat man schon gesehen, der links oben mit dem Index 0,0, der Koeffizient, der hat eine besondere Rolle. Das ist der, den man den sogenannten DC-Koeffizienten nennt. Also warum heißt der DC? Das hat also schon auch mit der Band zu tun, AC-DC, nämlich AC steht für Alternating Current, für Wechselstrom, und DC für Direct Current, für Gleichstrom. Schauen Sie mal auf ein beliebiges Netzteil von irgendeinem Gerät, so wie wir es hier dauernd benutzen, dann werden Sie feststellen, dass da drauf steht, dass das zwischen AC 220 Volt und DC, 6 Volt oder so, transformiert das Ding. Das heißt, Sie haben hier einen Gleichstromanteil, deswegen sagt man DC-Koeffizient. Und alle anderen sind Alternating Currents, sind Wechselstromkoeffizienten, sind Schwingungen. Und der oben, der macht nichts anderes, als die Grundhelligkeit sozusagen, den Grundton dieses Gesamtbilds festzulegen. Das haben wir vorher in dem Applet sehr schön gesehen. Während die anderen natürlich diese AC-Koeffizienten für die Feinverteilung der Helligkeitsschwankungen da sind. Und wie gesagt, ich sage jetzt immer Grundton und Helligkeit ist ein bisschen gefährlich, weil wir haben ja drei Komponenten. Es wird ja separat für den Luma-Kanal und für die beiden Chroma-Kanäle gemacht. Und in den Chroma-Kanälen ist es ja eigentlich nicht eine Helligkeit, sondern eine Farbigkeit. Aber auch da wird sozusagen die Grundfarbigkeit für diesen 8x8-Block bestimmt und dann die Schwankungen dieser Farbigkeiten eben in den AC-Koeffizienten. Und dieses Bild, das da unten angedeutet ist mit diesem Berg, das ist jetzt rein schematisch gedacht, so ähnlich schauen erfahrungsgemäß diese Verteilungen aus. Sie haben also normalerweise einen sehr ausgeprägten DC-Koeffizienten, der Ihnen die Grundhelligkeit gibt. Und Sie haben auch bestimmte, gerade in den relativ niedrigen Frequenzbereichen, meistens auch noch ganz markante Werte. Aber hin zu den hohen Frequenzbereichen verläuft sich das ziemlich. Da treten meistens nur relativ wenige kleine Schwankungen sozusagen auf. Und die höchsten Frequenzen sind natürlich die, die da rechts unten sind. Ne? Das sind die, die ganz feine Karomuster sind sozusagen, also die sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Richtung stark schwanken. Ja, dass man das jetzt wieder umgekehrt ausrechnen kann, da zeige ich Ihnen die Formel bloß deswegen, dass Sie sehen, das ist eigentlich die gleiche wie vorher. Das ist also auch noch sehr schön. Die diskrete Kosinustransformation funktioniert so, dass die Rückwärtstransformation mathematisch praktisch gleich ist zu der Vorwärtstransformation. Das heißt, wenn ich das einmal implementiert habe, kann ich den gleichen Algorithmus oder die gleiche Hardware-Realisierung benutzen. Das ist natürlich auch super elegant. Bis jetzt ist uns noch kein Verlust über den Weg gelaufen. Also wenn Sie diese Transformation mit einem Bild machen und jetzt wieder rücktransformieren, dann haben Sie keine Information wirklich verloren. Ein bisschen Verluste entstehen natürlich immer, wenn Sie auf einem Bild rechnen und zurückrechnen, weil es Rundungsfehler oder sowas gibt. Das ist schon klar. Aber davon abgesehen, was jetzt durch die Genauigkeit Ihres Rechenvorgangs sozusagen verursacht wird, haben Sie zunächst mal systematisch keinen Verlust erzeugt. Insofern ist bis dahin keine verlustbehaftete Transformation passiert. Und wenn Sie jetzt in die JPEG-Schritte reinschauen nochmal, dann sind wir also jetzt so weit, dass wir unser Bild umgeformt haben in eine große Menge von 8x8 Koeffizientenblöcken, nicht mehr Pixelblöcken, sondern Koeffizientenblöcken, die im Prinzip nur den Anteil dieser Basisfunktionen der diskreten Kosinustransformation für diesen einen Teilbereich des Bilds angeben. Und darauf setzt jetzt der Quantisierungsprozess an. Das ist die Stelle, an der wirklich Verlust passiert. Der Quantisierungsschritt, den wir jetzt machen, das ist der, an dem tatsächlich Information aus den Bildern ausgeblendet wird. Ja, was machen wir? Ganz grob gesagt, wollen wir so runden, dass wir möglichst viele Nullwerte erzeugen und auch viele ähnliche Werte erzeugen, damit nachher mit einer verlustfreien Kompression nach Huffman zum Beispiel oder LZW könnte man auch nehmen, aber es wird immer Huffman oder arithmetische Kodierung genommen, sehr viele ähnliche Werte da sind und wir eben entsprechend dann mit einer stochastischen Kodierung wie Huffman eben wirklich auch viele Elemente sozusagen kurz kodieren können und damit erheblichen Gewinn sozusagen haben. Dafür brauchen wir jetzt noch was anderes, damit wir richtig schön runden können. Wir haben Bewertungskoeffizienten. Das heißt, für jeden Punkt in der Matrix, 8x8, wird ein Koeffizient angegeben, eine Zahl, die uns sozusagen sagt, wie wichtig ist uns dieser Frequenzanteil. Und rechnerisch bedeutet das sozusagen, wenn in der Quantisierungstabelle ein großer Bewertungskoeffizient steht, dann wollen wir den Wert möglichst erhalten. Entschuldigung, wenn da ein großer steht, dann wollen wir den Wert möglichst wegrunden. Wenn ein kleiner da steht, dann heißt das, wir wollen ihn möglichst erhalten. Also werden wir gleich sehen. Diese Tabellen, die sind im Standard so beispielhaft definiert, aber im Prinzip ist es so, dass diese Tabellen völlig frei von einem Kompressor festgelegt werden können. Werden sehr oft auch abhängig von Benutzereingaben eingestellt. Das ist nämlich genau die Stelle, an der Sie die Stärke der Kompression einstellen können bei JPEG. Das werden wir in den Übungen bestimmt machen. Sie können ja zum Beispiel, gehen wir mal auf Photoshop, gibt es die Möglichkeit, irgendwie fürs Web die Bilder abzuspeichern, zu komprimieren. Und dort haben Sie dann so einen Regler, mit dem Sie einstellen können, wie stark will ich komprimieren und dann natürlich Verlust sozusagen für die Bildinformation. Das Bild wird immer schlechter, grob pixeliger sozusagen. Und was da passiert, ist genau, dass diese Bewertungskoeffizienten in dieser Quantisierungsmatrix verändert werden. Ja, und die muss man natürlich dann mit ablegen. Das heißt, die Quantisierungsmatrix, die ich benutzt habe, die wird mit in die Datei abgelegt und der Dekompressor erkennt die wieder und kann die dementsprechend bei der Dekompression auch benutzen. Ja, rechnen ist einfach. Ich nehme den Frequenzkoeffizienten, wie er da ist, in meinem 8x8-Block von Koeffizienten, dividiere das durch den Bewertungskoeffizienten und runde dann. Also als Formel, ich habe diese zwei Matrizen, das FUV, diese Groß F, das sind meine Koeffizienten, die wir vorher ausgerechnet haben über die DCT. Und das QUV ist diese Bewertungsmatrix. Ich bilde einfach den Quotienten und runde das Ganze danach. Hier ist ein Beispiel mal für eine solche Tabelle, wo man das sieht, wie das konkret ausschaut. Sie haben also ganz oben bei dem diskreten, bei dem DC-Wert, haben Sie einen relativ niedrigen Bewertungsfaktor da drin und rechts unten ist am also da ist irgendwo bei 10 in der Größenordnung und rechts unten bei den ganz hohen Frequenzen sind sie in der Größenordnung von 100 und dazwischen gibt es sozusagen Verläufe. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, mit dieser Matrix explizit auszudrücken, ich will die niedrigen Frequenzen wenig komprimieren, ich will die hohen Frequenzen stark komprimieren. Ich will, dass hohe Frequenzanteile weggelassen werden, Frequenzanteile im Sinn dieser Detailstrukturen und ich will, dass grobe Strukturen erhalten bleiben. Das ist sozusagen diese Magie, die hinter dem Verfahren steckt, wofür die ganze Mathematik, die man da vorher betreibt, auch gut ist. Weil das ist natürlich nicht so absolut nicht trivial. Wie kann ich aus dem Bild Details rausfiltern? Und das wird an der Stelle ganz genau gemacht. Also jetzt einfach ein Rechenbeispiel. Wenn Sie jetzt eine Matrix von DCT-Koeffizienten haben und das ist Ihre Quantisierungsmatrix, die Sie haben, die ist also auch jetzt so aufgebaut, dass Sie links oben niedrige Werte hatten, rechts unten höhere und dazwischen eben solche Verläufe. Dann wird das hier geteilt durch die Quantisierungsmatrix und es wird gerundet und das Ergebnis ist eine quantisierte Matrix von DCT-Koeffizienten und wenn Sie die jetzt anschauen, dann ist in der eben sehr viel weniger Information drin einfach, weil hier ganz viele Koeffizienten 0 geworden sind, ein ganz großer Bereich ist 0 und von dem Rest ist eine ganze Menge auch schon mit 1 und minus 1 abgedeckt. Und dann gibt es natürlich Koeffizienten, die wirklich wichtig sind für unsere Information, die stehen auch da, also die minus 12 und die plus 31 und so. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass über die Information, die wir jetzt haben, die quantisierte Matrix, dass darüber jetzt sowas wie ein Huffman-Algorithmus läuft, der kann ja nun dafür sorgen, dass zum Beispiel die 0 und die 1 und die minus 1 eben sehr kurz kodiert werden, während die anderen Werte wie die 31 und die minus 12 eben entsprechend länger kodiert werden. Das ist ja genau das Phänomen, das diese stochastischen Kompressionsverfahren unterstützen. Und damit haben Sie natürlich die Möglichkeit, eine ganze Menge gleich sozusagen an Informationen zu sparen. Wir werden gleich sehen, dass man noch mehr machen kann. Man kann ja auch, wenn es wirklich ganz große Mengen von Nullen sind, kann man die sogar vorher noch mit Lauflängenkodierung noch gezielter angehen. Also Sie sehen, dass diese verlustfreien Kompressionsverfahren sozusagen jetzt erst richtig zuschlagen können. Und das ist sehr häufig so, das hat man auch vorher bei den Filtern im Ping gesehen, dass man durch Vorverarbeitungsschritte zunächst mal versucht, eine Situation herzustellen, in der dann wirklich andere verlustfreie Algorithmen wirklich zuschlagen können. Ja, das ist jetzt bloß nochmal, mach auch nochmal kurz das Licht aus, damit es wirklich ganz deutlich wird. Zwei Bilder, die man sieht. Das links ist ein Bild, das mit relativ hoher Kompression, Bildqualität, niedrigem Kompressionsfaktor dargestellt wird. Und das rechts, da ist der Kompressionsfaktor sozusagen so weit hochgedreht, dass es schmerzhaft wird. Das Bild ist ganz bekannt. Die Dame heißt Lena. Ich weiß nicht, wer es wirklich ist, aber das wird auf jeden Fall sehr gerne als Beispielbild benutzt. Sie sehen auch, dass in Grauflächen eigentlich diese starke Kompression gar nicht so furchtbar schlimm ist. Ganz schlimm ist es hier zum Beispiel in den Strukturen, in den Haaren oder so. Da geht tatsächlich einfach sehr, sehr viel verloren. Und diese Bildverfälschung, diese Artefakte, das ist das, was letztlich dann natürlich passiert, wenn man zu stark komprimiert, wenn das Bild zu klein wird. Und was Sie in Wirklichkeit hier sehen, dann auch diese ganzen Kästchen, das sind diese 8x8 Blöcke, die dann plötzlich sich eben stark voneinander abheben. Und das ist einer der Nachteile auch von dem JPEG-Verfahren, dass Sie eben bei sehr hoher Kompression dann doch sehr bald irgendwie solche Artefakte wirklich sichtbar ins Bild reinbekommen. Ja, vielleicht ist das die Stelle, an der man ganz gut nochmal das zusammenfassend auch die Schritte mit einem Applet anschauen könnte. Da habe ich nämlich auch eins im Netz gefunden, das eigentlich ganz hübsch ist dafür. Dort können Sie die Schritte nochmal einen nach dem anderen anschauen. Wir können ja als Beispielbild auch die Lena hier nochmal nehmen in Farbe. Und ja, jetzt muss man natürlich zuerst mal verstehen, was hier alles angezeigt wird. Also hier, die obere Reihe ist das Bild, wie es vorliegt. Also das links, ganz links ist das RGB-Bild. Ja, das ist also wirklich das Farbbild. Dann kommen hier ich mache mal ganz kurz wieder das Licht aus, damit Sie wenigstens einmal das ein bisschen deutlicher sehen. Dann haben Sie hier den Helligkeitskanal, den Luma-Kanal, und dann haben Sie hier die beiden Chroma-Kanäle, so wie das Ausgangsbild ist. Das da unten ist die gleiche Information, wie es dann am Ende sozusagen nach der Kompression und wieder Dekompression nach dem Zurückrechnen ausschauen würde. Das ist natürlich jetzt nur dann interessant, wenn wir hier wirklich die Qualität schlecht machen, das heißt, jetzt verschmiert das Bild entsprechend, dass wir eben hier wirklich eine ganz schlechte Qualität haben. So haben wir maximale Qualität. Was Sie übrigens sehen, hier unten ist die wird angezeigt, wie die Quantisierungsmatrix ausschaut. Und da sieht man ganz deutlich, wenn ich eine schlechte Qualität habe, dann habe ich so eine Matrix mit sehr hohen Einträgen, mit 200 Werten da drin. Wenn ich eine extrem hohe Qualität habe, dann habe ich überall Einser drin, das heißt, ich habe gar keine Quantisierung. Und mit mittleren Werten bin ich da irgendwo dazwischen. Das ist also schon mal eine interessante Information, aber das ist jetzt nur das Gesamtergebnis. Jetzt schauen wir uns die diskrete Cosinus-Transformation an. Also was wir jetzt hier haben, hier sind Ausschnitte aus dem Bild, und zwar immer wieder ein 8x8-Block. Und jetzt sind daneben sowohl die Y- als auch die beiden Farbigkeitskomponenten als diskrete Cosinus-Transformationsblöcke sozusagen dargestellt. Wenn ich jetzt hier irgendwo reingehe, dann sieht man also auch diese 8x8-Blöcke, aber in denen sind jetzt nicht mehr die Pixelwerte drin, sondern sind die Koeffizienten drin. Sie sehen also, kann hier mit der Maus mir also einen bestimmten Block raussuchen, hier, wo das Kreuz ist. Das ist ein 8x8-Pixel-Block und sehe hier die DCT-Koeffizienten wirklich angezeigt. Und daneben werden die jetzt auch als Helligkeitswerte dargestellt, was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil das sind ja keine Helligkeitswerte, das sind Koeffizienten, die haben eigentlich keine Bedeutung als Helligkeit. Aber es gibt nochmal einen klaren Eindruck davon, dass diese Information vollkommen anders ist, dass die Frequenztransformierte des Bilds, die schaut vollkommen anders aus als das Bild selber. Ja, und das passiert mit allen drei Komponenten. So, jetzt können wir diese diskrete Cosinus-Transformation quantisieren. Und da, denke ich, sieht man jetzt plastisch sehr schön, wie der Informationsverlust passiert. Also ich gehe nochmal zurück. So war die diskrete Cosinus-Transformation. Jetzt wird quantisiert. Das ist der Vorgang, womit dieser Matrix hier dividiert und dann gerundet wird. Und jetzt kann man sehr schön erkennen, dass von diesen einzelnen Blöcken, die wir da haben in der diskreten Cosinus-Transformation, dass dort jeweils sozusagen immer nur der linke obere Bereich wirklich übrig bleibt. Also da ist der DC-Koeffizient und die Koeffizienten mit relativ hohen Frequenzen, die machen noch was aus. Die anderen sind alle Null, sprich schwarz in dieser Darstellung, die hohen Frequenzen. Die fliegen sozusagen an der Stelle raus. Und dann kann ich natürlich daraus jetzt wieder mein Bild zurückrechnen, indem ich zuerst mal die diskreten Cosinus-Transformationen anhand dieser Kompressionsmatrix wieder versuche, so gut wie möglich zu rekonstruieren und dann das Bild wieder zurückkonstruieren. Dann habe ich dieses, immer noch dem Original ziemlich stark entsprechende Bild. Sie sehen hier, wenn ich gehe jetzt mit dem Zoom sozusagen hier in den Bereich der Augen, wären die Augen im Original. Man sieht schon, es sind Detailstrukturen weggelassen, aber wenn man das sozusagen nicht sehr, sehr genau in großer Vergrößerung anschaut, dann wirkt diese komprimierte Version doch auf uns doch ganz stark wie ein Bild eben dieser Lena. Also zumindest die Frau wird man problemlos erkennen. Und wenn ich die Sachen eben höher setze, dann ist irgendwann der Effekt bloß noch der von so einem ganz schwachen Weichzeichner. Aber wir haben kaum mehr einen sichtbaren Unterschied zwischen dem Originalbild und dem, was wir dann nach der Kompression eben rekonstruieren. Ja, das wollte ich Ihnen nochmal zeigen. bevor wir nochmal das sozusagen komplett abschließen, also die Weiterverarbeitung ist dann ganz trocken. Wir haben jetzt wirklich diese quantisierten Frequenzwerte, die muss man jetzt irgendwie ausgeben, vernünftigerweise. Und da wird in die lineare Datei ablegen. Da wird jetzt noch ein Trick gemacht, man unterscheidet zwischen den DC- und den AC-Koeffizienten. Die DC-Koeffizienten sind ja die Grundtöne von dem ganzen 8x8-Block des Bildes. Deswegen zieht man die raus, weil benachbarte Blöcke des Bildes ja vielleicht den gleichen Grundton haben könnten. Da kann man mit so einem Filter, so einem Prädiktionsfilter, wie wir es bei Ping hatten, kann man da noch ein bisschen was sparen. Die AC-Koeffizienten, die liest man so raus, dass die Frequenz absteigt. Das heißt, es ist so ein Zickzack-Muster. Man liest die also wirklich so nach rechts, dann schräg nach links, dann wieder schräg nach rechts, dann wieder schräg nach links unten, schräg nach rechts oben, schräg nach links unten. In der Reihenfolge liest man die raus. Mit dem Effekt natürlich, wenn Sie sich anschauen, dass, wo vorher die Nullen waren, die waren ja sozusagen im rechten unteren Bereich, dass wir dann eine möglichst lange zusammenhängende Folge von Nullen zum Beispiel haben. Und dann kann man die natürlich weiterverarbeiten, und zwar zuerst noch die DC-Koeffizienten mit einer prädiktiven Kodierung versehen. Das heißt, im Prinzip werden die DC-Koeffizienten, da wird so ähnlich wie wir es bei Ping hatten, immer die Differenz zum vorhergehenden, links davor oder ja, links davorstehenden DC-Koeffizienten gewählt. Und bei den AC-Koeffizienten, da haben wir ja ganz lange Folgen von Nullen zu erwarten. Dort wird auch nochmal eine Lauflänge und Kodierung zuerst mal gemacht, dass man diese Nullenfolgen gleich mal rauskriegt. Und als letzter Schritt dann darauf folgt die Huffman-Kompression bzw. arithmetische Kompression, wobei die Häufigkeitsverteilung, die man da hat, eben vorgegeben ist. Diese Tabellen, die für die Häufigkeitsverteilung benutzt werden, letztlich den Codebaum bestimmen, die werden eben als externe Tabellen dem Algorithmus mitgegeben. Und da gibt es auch wieder zwei, nämlich für die DC- und die AC-Koeffizienten. Man könnte natürlich diese Häufigkeitsverteilung auch, wenn man ganz korrekt sein will, kann man die natürlich auch durch einen Durchlauf durch die Daten errechnen. Ich kann jetzt wirklich sagen, welche sind denn in meinem konkreten Datensatz am häufigsten, kann die mit ablegen und dann bei der Dekompression benutzen. Auch das unterstützt JPEG. Also Sie sehen, es ist ein ganz gewaltiger Aufwand, den man dort betreibt, aber ja, sozusagen, was das in der Praxis ja nun extrem weit verbreitet ist. Was ein bisschen ulkig ist, der allerletzte Schritt, das in der Datei abzubilden, das war lange überhaupt nicht standardisiert. JPEG definiert die Kompression selber, aber nicht die Datei. Da hat sich ein Format durchgesetzt, das ein gewisser Mr. David Hamilton 1992 festgelegt hat, mehr oder minder in Privatinitiative, das JFIF, JPEG File Interchange Format. Es gibt inzwischen ein offizielles, das SPIF, das von der JPEG stammt, letztlich tun die aber im Wesentlichen dasselbe, und das BIF ist auch kompatibel zu dem JFIF. Da muss man halt noch zuerst mal irgendwie den Dateityp beschreiben. Meistens steht da JFXX vorne dran bei JPEG-Dateien. Und es muss natürlich Metainformationen gegeben werden, Farbraum, Pixeldichte. Es werden auch Vorschaubilder abgelegt zum Beispiel. Okay, wir haben nur noch ein paar Minuten und ich will vielleicht ganz grob bloß andeuten, was bei dem progressiven JPEG passiert. Progressives JPEG heißt, so ein Bild in Schritten anzuzeigen. Ne? Also sprich, ein sequenzielles Bild anzuzeigen würde heißen, es wird ein kleiner Teil des Bildes, ein kleiner Ausschnitt des Bildes komplett richtig angezeigt und dann wird der Ausschnitt eben immer größer und dann ist fertig. Progressiv heißt, das stammt das auch aus irgendwie diesem JPEG, der JPEG-Gruppe, diese lustigen Zeichnungen. Progressiv heißt, ich habe zuerst irgendwelche Vergröberungen des Bildes und dann kommen die Details dazu. Und da gibt es zwei grobe Ideen, die man benutzen kann, die an der Stelle noch ganz gut zu erklären sind. Das eine ist sogenannte Spektralselektion. Ich habe ja, wenn ich mir meine Koeffizienten hier anschaue, habe ich da die Gleichspannungskoeffizienten, hier habe ich niedrige Frequenzen, hier habe ich höhere Frequenzen, noch höhere und da ganz hohe. Das heißt, wenn ich mir so diagonale Bänder von Koeffizienten definiert hier, dann sind das auch Frequenzbänder meines Bilds. Das heißt, das ganz oben, dieser rote Bereich sozusagen, das sind Das sind Bilder, die, wo ich für einen 8x8-Block nur einen Wert habe. Ganz grob auf 8x8-Blöcke vergröbert. Und je mehr von den Koeffizienten ich dazu nehme, umso feiner wird die Struktur. Das heißt, ich kann Folgendes machen. Ich übertrage zuerst mal bloß die Mittelwerte sozusagen für die einzelnen Blöcke und übertrage dann die niedrigfrequenten Koeffizienten und dann schrittweise immer höher frequente Koeffizienten. Das heißt, ich definiere mal so Teilbänder, die ich dann in einem Schritt hinterher übertrage, zum Beispiel 5 Bänder, wo ich sagen kann, immer wenn ein neues Band angekommen ist in einem Anzeigeprogramm, dann kann ich die Anzeige sozusagen entsprechend verfeinern, dass ich mehr Details anzeige. Die Dinge nennt man Scans und da gibt es dann Scan-Header, also ein Bild zum Beispiel in 5 Scans, lässt sich also sehr elegant eigentlich auf die JPEG-Kompression draufsetzen. Ja, und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Scans zu definieren durch Bitplane-Approximation. Ich kann nämlich auch die Farbtiefe natürlich variieren. Ich kann sagen, den Helligkeitswert, den mache ich in voller Schönheit in allen 8 Bits. Und die anderen Werte liefere ich sozusagen schrittweise die Bits nach und gebe zuerst mal zum Beispiel nur die ersten 4 Bits und dann schrittweise noch die weiteren zusätzlichen Informationen für die AC-Koeffizienten. Und dann kann ich die zwei Dinge natürlich noch miteinander verschränken, Spektralselektion und Bitplane-Approximation. Und diese beiden Mechanismen zueinander verschränkt, das ist das, was sozusagen hinter der progressiven Anzeige von Bildern bei JPEG steht. Das ist was, das Sie tatsächlich in der Praxis sehen, also insbesondere wenn Sie so Fotobrowser haben und Sie haben Bilder, die große Dateigrößen haben, dann sehen Sie ja sehr oft, dass die so leicht verschmiert erscheinen, die Bilder, und dann erst klarer werden. Das ist genau dieser Algorithmus, der da angewendet wird, wo eben diese beiden Mechanismen eingesetzt werden. Also nachdem die Bilder eben so groß werden, ist es da oft so, dass man das auch wirklich praktisch sieht. Ja, ich denke, das ist jetzt wirklich alles, was Sie im Moment über JPEG wissen müssen. Was ich vorhabe, ist darauf aufbauend, Ihnen noch ein bisschen sozusagen einen Ausblick in die Zukunft zu geben, weil das ja ein Stand von vor 20 Jahren ist eigentlich technologisch, der halt heute sich durchgesetzt hat. Aber das machen wir natürlich nächste Woche. Dankeschön.